Ja, ich möchte heute Abend ein paar Ausführungen machen zum Thema, was hat sich eigentlich durch die Politik Obamas an der amerikanischen Weltpolitik verändert und warum. Obama ist ja mit dem Slogan Change, also Wandel, Wechsel, angetreten bei der letzten amerikanischen Präsidentschaftswahl und hat nicht nur seinen Wählern, sondern eigentlich der ganzen Welt verkündet, dass er nun in der amerikanischen Politik ziemlich viel anders machen will. Und dieses Anders wird in der Außenpolitik gefasst unter so Begriffen wie Verständigung, Abbau von Konfrontation, mehr Diplomatie, weniger Gegensätze zu anderen Nationen, einen anderen Kurs in der Frage des Umgangs der USA mit der restlichen Staatenwelt. Mit dieser Tour hat sich Obama sowohl bei den Wählern als auch bei Regierungen anderer Länder sehr beliebt gemacht. Und alle haben ihn gefeiert als Hoffnungsträger, der jetzt die Welt zum Besseren verändert im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Rambo Bush. Inzwischen überwiegt hier sowohl im Inland als auch im Ausland wiederum die Skepsis. Und das ist auch überhaupt kein Wunder. Und warum das kein Wunder ist, das werde ich auch im Laufe des Referats noch versuchen zu erläutern. Bevor ich zum eigentlichen Gegenstand komme, möchte ich aber eine Tour, das zur Kenntnis zu nehmen, was Obama sich da vorgenommen hat und was er macht, als abschreckendes Beispiel dafür vortragen, wie man sich die Sache nicht zurechtlegen soll. Obama hat ja vom Nobelpreiskomitee den Friedensnobelpreis bekommen. Das Komitee mag seine eigenen Motive gehabt haben, warum sie Obama diesen Preis gegeben haben. Mir geht es vor allen Dingen um die Begründung, mit der dieses Komitee ihm diesen Preis verliehen hat. Deswegen will ich aus der ein paar Sätze zitieren. Das norwegische Nobelkomitee hat beschlossen, den Friedensnobelpreis 2009 an Präsident Barack Obama zu vergeben, für seine außergewöhnlichen Bemühungen zur Stärkung der internationalen Diplomatie und zur Zusammenarbeit zwischen den Völkern. Das Komitee hat darin besonderes Augenmerk auf Obamas Vision und seine Arbeit für eine Welt ohne Atomwaffen gelegt. Als US-Präsident hat Obama ein neues Klima in der internationalen Politik geschaffen. Multilaterale Diplomatie ist wieder ins Zentrum gerückt. Dialog und Verhandlungen werden als vorrangiges Mittel angesehen, um selbst die kompliziertesten internationalen Konflikte zu lösen. Es kommt nur sehr selten vor, dass eine einzelne Person es in dem Maße wie Obama schafft, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zu ziehen und den Menschen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben. Um gleich noch mal den letzten Punkt anzufangen, dass es nur relativ selten vorkommt, dass eine einzelne Person es in dem Maße wie Obama schafft, die Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt auf sich zu ziehen, hat ja nun nichts mit der Person von Obama zu tun, sondern mit dem schlichten Sachverhalt, dass er der Präsident der mächtigsten Nation der Welt ist und insofern ganz notwendig die Aufmerksamkeit aller Welt auf sich zieht, weil alles, was er tut, alles, was er entscheidet, alles, was er macht, Wirkungen, Konsequenzen für andere Staaten hat, andere Staatenlenker dazu nötigt, sich dazu zu stellen, sich zu überlegen, wie gehen sie damit um, wie sind sie davon betroffen. Also das ist nun wirklich nicht sein Verdienst, sondern das ergibt sich aus dem Amt und aus den Machtmitteln, über die er in diesem Amt verfügt und über die wird ja im Folgenden noch einiges zu sagen sein. Was an Obamas Politik findet das Komitee preiswürdig und warum? Wenn man mal dieses Lob seiner neuen Linie vorurteilsfrei zur Kenntnis nimmt, dann muss man sagen, die Welt, über die das Komitee da redet, ist offenbar ziemlich ungemütlich. Sie redet über eine Staatenwelt, die von gewalttätigen Gegensätzen beherrscht ist, wo die Nationen nicht nur sich ausschließende Interessen haben, sondern auch dauernd auf dem Sprung sind, die mit Waffengewalt gegeneinander auszutragen, wo wo sich Staaten insbesondere eine Sorte Waffen zugelegt haben, die die Potenz totaler Vernichtung in sich tragen. Das ist im Grunde die Lage, die das Komitee schildert, um dann Obama als jemanden zu feiern, der in dieser Lage Hoffnung in die Welt bringt. Warum das alles so ist, das interessiert das Nobelpreiskomitee gar nicht weiter. Ebenso wenig interessiert es sie, was eigentlich der Inhalt staatlicher Interessen ist, welche Ziele und Zwecke Staaten verfolgen, die dazu führen, dass sie so gegensätzlich aufeinanderstoßen und immer wieder zu Krieg greifen lässt, die ganze Weltgegenden zerstören. Das interessiert sie genauso wenig. Und schon gar nicht interessiert es sie, ob sich an diesem unschönen Zustand etwas ändern ließe. Sie gehen einfach von dieser Sorte Weltordnung als Lage aus. Das ist halt so. Und dann wollen sie einen Unterschied einführen. In dieser Welt, so wie sie beschaffen ist, haben, so sagt das Komitee, politische Machthaber Alternativen, mit ihren Konflikten umzugehen. Einsatz von Gewalt oder Verhandlungen. Dialog ist besser als Krieg, Reden ist besser als Schießen. Das ist eine ziemlich merkwürdige Art und Weise, die Weltpolitik zur Kenntnis zu nehmen. Das Erste, was einem dazu einfallen könnte, ist, dass man sich zumindest einmal den Inhalt einer Verhandlung, eines Dialogs anschauen müsste zwischen Staaten, um zu ermitteln, ob man das gut finden kann, dass sie miteinander reden. Auch das Nobelpreiskomitee fände wahrscheinlich den Hitler-Stalin-Pakt als Ergebnis gelungener Diplomatie nicht so fürchterlich gelungen. Sie tun aber in ihrer Rede so, als wäre das überhaupt der Witz. Und das ist ziemlich verlogen, weil dass die Herren, die da versammelt sind und die Nationen, die sie repräsentieren, immer gegen Krieg und für Dialog wären, und zwar vollkommen egal, was aus diesem Dialog rauskommt, Hauptsache, es wird nicht geschossen. Das glaubt das Nobelpreiskomitee selber nicht. Auf dem Standpunkt steht Obama nicht, siehe Afghanistan, und das Komitee in Wahrheit auch nicht. Es ist ja auch überhaupt nicht so, und das weiß im Grunde auch jeder, dass Dialog und Krieg zwei sich ausschließende Verkehrsweisen zwischen Staaten wären. Das ist sachlich Unsinn, aber diesen Unsinn will das Nobelpreiskomitee als Begründung des Nobelpreises glauben machen. Eines findet das Komitee offenbar selbstverständlich, dass ein Mensch, der Präsident der USA ist, das Schicksal ganzer Völker in den Händen hält und wenn er das schon tut, sich dann zur Verständigung statt zum Krieg entscheidet. Die Entscheidungsgewalt selber finden Sie überhaupt nicht kritikabel. Am Einsatz dieser Gewalt möchten Sie aber gern diesen, von, wie eben schon gesagt, unsinnigen und verlogenen Unterschied gemacht haben. Als hätte sich mit der Vorgehensweise, mit der sich ein amerikanischer Präsident der Konflikte auf der Welt annimmt, schon die Zielsetzung amerikanischer Politik verändert, als ginge es Obama im Unterschied zum Bush, um Verständigung als Programm, als Zweck, als Ziel seiner Politik. Das findet das Komitee, wie gesagt, überhaupt nicht zum Erschrecken, dass es glatt von der Entscheidung solcher obersten Machthaber abhängt, ob irgendwo Krieg stattfindet oder es noch Frieden bleibt. Und wenn Obama aus dieser Machtfülle heraus in der Tat einen etwas anderen weltpolitischen Kurs einschlägt als sein Vorgänger, dann darf man das gleich als Chance für die ganze Welt begreifen. Und zwar einfach nur deswegen, weil sein Vorgänger eben eine andere Linie, eine Linie der Konfrontation verfolgt hat. Wie gesagt, das ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wie man sich dieser Politik nähert. Dass man sich gar nicht fragt, was soll denn die neue Linie? Wie soll denn da amerikanische Weltpolitik durchgesetzt werden? Welche neue Agenda setzt Obama und warum auf die Tagesordnung? sondern dass man die Vorgehensweise, die sich in der Tat ein wenig von der von Bush unterscheidet, zum Hauptinhalt und Zweck der ganzen Veranstaltung macht. Und wenn man das tut, ist es übrigens auch kein Wunder, dass man dann ganz schnell von Obama enttäuscht ist, weil das merkt dann irgendwie dann auch noch der Dünnste, dass natürlich die Vorgehensweise nicht selbst der Zweck ist, sondern es schon um das Ergebnis der Diplomatie geht und dass es Obama genauso geht wie seinen Vorgänger. Also so viel zur öffentlichen Wahrnehmung dieses Präsidenten und seiner Agenda. Worum geht es in der Sache? Das will ich in drei Punkten erläutern. Ich möchte zunächst mal sagen, wie lautet eigentlich die Kritik an der Bush-Agenda und dazu ein paar Worte dazu sagen, was sich Bush eigentlich überhaupt vorgenommen hat, was seine Linie überhaupt war. Zweitens, wie lautet die Kritik Obamas an dieser Linie und welche Konsequenzen ziehen da daraus? Und drittens möchte ich an dem Beispiel der neuen Rüstungsdiplomatie mit Russland zeigen, wie ein Stück Change in der Weltpolitik tatsächlich praktisch vor sich geht. Ich möchte vorweg allerdings noch ein paar grundsätzliche Worte zu diesem Thema Change für sich sagen. Also zu der Frage, was ist eigentlich überhaupt los, wenn eine Weltmacht oder gar die Supermacht bei sich zum Ergebnis kommt, an unserer Politik ist ganz grundsätzlich etwas verkehrt, da muss sich das ändern. Das ist ja keine Privatmeinung von Herrn Obama, der ist als Führer seiner Partei mit diesem Slogan zur Wahl angetreten und ist dieses Versprechen losgeworden. Und das lässt ja schon einen Hinweis darauf zu, dass es offensichtlich in der politischen Führung der USA, bei denen, die in Staat und Wirtschaft Regie führen, eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem Gang und mit den Leistungen der nationalen Politik gibt. Da äußert sich nicht die ganz gewöhnliche Unzufriedenheit von Bürgern mit Steuern, fehlenden Arbeitsplätzen, schlechter Krankenversicherung und so weiter. Die gibt es immer zu. Die gibt es vorher und hinterher. Diese Unzufriedenheit ist eine Unzufriedenheit, die sich bezieht auf den Erfolgskurs der Nation insgesamt. Und das ist ein von viel wuchtigerem Charakter als die Unzufriedenheiten und die Wünsche nach Veränderungen, die vielleicht das normale Volk so haben mag. Die Unzufriedenheit der USA, und die ist übrigens auch nicht dadurch weg, dass Obama jetzt Präsident ist, betrifft den wirklichen Stand der USA in der Konkurrenz der Nationen. Eine Fraktion der sogenannten politischen Klasse in den USA ist zu einer negativen Bilanz der Bush-Ära gekommen. Und diese negative Bilanz lässt sich in aller Kürze ungefähr so zusammenfassen. Bush hat die Nation in falsche, das heißt nicht gewinnbare Kriege verwickelt. Bush hat verbündete Nationen unnötig vor den Kopf gestoßen und überhaupt dafür gesorgt, dass das Image Amerikas auf der Welt so schlecht ist wie noch nie. Lauter Misserfolge der Nation werden konstatiert statt Erfolgen. Lauter Rückfälle hinter den weltpolitischen Status, der den USA eigentlich zusteht. Und man merkt schon an dem, was da überhaupt als Misserfolg bilanziert wird, von welch einem hohen Anspruchsniveau ein Staat wie die USA drangeht und sagt, da ist uns was nicht gelungen. Man muss ja schließlich erstmal das militärische Potenzial haben, um drei Kriege gleichzeitig anzuzetteln und zu führen, um dann zu konstatieren, dass in der Tat nicht jeder so läuft, wie man sich vorweg vorgenommen hat. Man muss als Nation erstmal davon ausgehen, dass Verbündete im Prinzip dafür da sind, das Gelingen amerikanischer Interessen zu befördern, um zu kritisieren, dass Bush sie vor den Kopf gestoßen hat und diese Gefolgschaft nicht herbeiregiert hat. Und man muss überhaupt erstmal selbstverständlich davon ausgehen, dass die ganze Welt eigentlich gute Gründe hätte, Freund und Parteigänger der USA zu sein, um zu bemängeln, dass Bush mit seiner Politik für einen Imageschaden an der Supermacht gesorgt hat. Obama hat diesen Standpunkt ziemlich korrekt, ungefähr so in seiner Inauguraladresse zusammengefasst: Dies ist nicht das Land, das ich kenne. Und es ist keine Zukunft, die ich als Präsident der Vereinigten Staaten akzeptieren werde. Die Welt beobachtet uns und wartet darauf, dass Amerika wieder die Führung übernimmt. Und das ist das, was wir tun werden. Man sieht an dem Zitat, in dem Maßstab, nach dem Obama Bush Misserfolg zuschreibt, unterscheidet er sich von dem gar nicht. Auch Bush hat sich zum Ziel gesetzt, nach dem Ende des Systemgegensatzes den Status der USA als allein übrig gebliebene Supermacht zu festigen und auszubauen. Und dass es nicht rausgekommen ist, was er sich vorgenommen hat, das wird von Obama kritisiert. Die Zielsetzung bleibt die identische. Der Einsatz der amerikanischen Macht führt nicht zum erwünschten Ergebnis. Also, so die Konsequenz der Obama-Fraktion, muss man die Mittel der USA anders einsetzen, um dieses Ergebnis dann doch noch herbeizuführen. Kein Moment taucht der Gedanke auf, dass die Gegensätze und Konflikte mit anderen Staaten, die Bush in aller Welt provoziert haben soll, etwas mit dem tatsächlichen Inhalt der Interessen zu tun haben könnte, die da aufeinander prallen. Die Kritik konstatiert vermeidbare Schäden an amerikanischen Interessen, die durch falsche Politik herbeigeführt wurden. Und nur solche vermeidbaren Schäden durch falsche Politik sind ja auch überhaupt korrigierbar, indem man eine neue Führung wählt, die sich eben genau dies zum Ziel setzt. Deshalb, bevor ich den Punkt anfange, was hat der Bush sich eigentlich vorgenommen und was ist da eigentlich in Anführungsstrichen gescheitert, vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Rede von der American Leadership, von der Obama genauso überzeugt ist wie Bush. Obama drückt es so aus: Die Vereinigten Staaten sind ein Freund jedes Landes, jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, wenn sie eine Zukunft in Frieden und Würde möchten. Und wir sind wieder bereit, die Führungsrolle zu übernehmen, wenn sie eine Zukunft in Frieden und Würde möchten. Kein Moment lässt Obama Zweifel daran, dass er es selbstverständlich ist, der definiert, was ein Leben in Freiheit und Würde ist, also das Kriterium vorgibt, nach dem Amerika Freund jeder Nation, jedes Mannes und jeder Frau ist und an diesem Kriterium dann auch misst, ob diese Staaten die Freundschaft Amerikas verdient haben oder auch nicht. Diese Führungsposition will Obama erneuern und das hat eine negative Seite und eine positive. Die negative Seite ist: This is not the country that I know, das ist nicht das Land, das ich kenne. Um die Position Amerikas als die maßgebliche Nation der Welt ist es nicht so bestellt, wie die USA selber es gerne hätten. Die positive Seite ist: Obama, wie jeder amerikanische Präsident, hat überhaupt keinen Zweifel daran, dass es in der Macht der USA liegt, einen für die Interessen der Nation gedeihlichen Zustand der Welt herbeizuregieren. Er ist sich absolut sicher, im Prinzip verfügen die USA über die Mittel, diesen Zustand herzustellen. Es kommt nur darauf an, sie richtig einzusetzen. Deshalb ein Wort zu den Mitteln und ihrem Einsatz. Es ist ja in der Tat so, und das ist das, wovon Obama wie all seine Vorgänger auch ausgeht, die USA sind die militärisch überlegene und ökonomisch mächtigste Nation. An Mitteln, ihre Interessen global zur Geltung zu bringen, fehlt es ihnen wirklich nicht. Und trotzdem, so sehen es jedenfalls die USA, fällt die Weltordnung, die sie gern hätten, immer nicht so aus, wie sie sie gern hätten. Sie haben unzweifelhaft eine Führungsrolle. Aber dass wegen ihrer Machtmittel einfach alles in ihrem Interesse läuft, das ist keineswegs der Fall. Warum ist es so? Aus der Tatsache, dass die USA der reichste und der mächtigste Staat der Welt sind, leiten amerikanische Führer einen Anspruch ab. Und der Anspruch heißt, unser Reichtum und unsere Macht berechtigen uns dazu, gegenüber allen anderen Staaten so etwas wie ein Kontroll- und Weisungsrecht zu haben. Wir haben das Recht, den anderen zu sagen, wo es lang geht, was sie sollen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, welche Waffen sie sich zulegen dürfen, welche nicht, welche Art Verträge sie schließen dürfen mit Amerika und anderen. Dieser prinzipielle Standpunkt als Supermacht sind wir quasi der Lizenzgeber, beanspruchen wir der Lizenzgeber für die ganze Welt zu sein. Das ist der Ausgangspunkt, von dem die USA die Welt betrachten, in der sie sich als diese mächtige Nation bewegen. Und um da nicht missverstanden zu werden, das ist nicht einfach ein arroganter Anspruch, den die USA da haben. Das ist nicht ein Standpunkt, den ihre Führer genauso gut auch lassen könnten. Erstens gründet dieser Anspruch ja, wie ich schon gesagt habe, in den wirklichen Machtmitteln der Nation. Sie haben überlegene Abschreckungsmacht. An ihrer Wirtschaftsmacht kommt keine Nation vorbei. Andere Nationen sind vom guten Einvernehmen mit den USA abhängig. Und jeder weiß, nicht zuletzt der iranische Präsident, dass man schwere Schäden zu gewärtigen hat, wenn man sich diesen Staat zum Feind macht. Von den USA her gesehen, liest sich diese Abhängigkeit aber haargenau umgekehrt. Diese Nation lebt davon, dass die ganze Welt ihren Unternehmen und ihren Banken als Reichtumsquelle dient. Also sind schon deshalb die USA ganz praktisch von allen ökonomischen und politischen Taten und Affären anderer Nationen betroffen. Die sind als Dienstleister an amerikanischem Reichtum vorgesehen. Und deshalb geht die USA alles, was andere Nationen untereinander und nach innen machen, auch die USA etwas an. Also, das ist der Schluss amerikanischer Politik aus diesem Sachverhalt, haben sie auch ein Recht darauf, dass andere Nationen sich für amerikanische Interessen nützlich machen. Und das ist keine Ansichtssache, die man als US-Präsident haben kann oder auch nicht, sondern das ist die wirkliche Stellung der USA in der Konkurrenz der Nationen. Ihr Reichtum beruht auf der Ausnutzung der ganzen Welt, also ist sie auch ist diese Reichtumsvermehrung auch betroffen von allem, was ihre Konkurrenten machen. Insofern ist es nur konsequent, dass die USA zur Sicherung dieser ihrer weltweiten Interessen dafür sorgen will, dass die anderen Staaten ihre nationalen Anliegen und Interessen so verfolgen, dass dies amerikanischem Reichtum und amerikanischer Macht zugute kommt. Und genau dafür legt sich dieser Staat seine überlegenen Militärmittel zu. Dieses Ergebnis stellt sich keineswegs automatisch ein. Und das hat einen ganz schlichten Grund. Das hat den schlichten Grund darin, dass die anderen Nationen für sich haargenau das gleiche Ziel verfolgen wie die USA als Supermacht. Auch ihnen geht es darum, ihren Reichtum in Konkurrenz zu anderen Nationen durch Ausnutzung des Weltmarkts zu vermehren. Auch sie konkurrieren darum, Einfluss zu gewinnen auf andere Mächte, politische Gewalt zu erlangen, dass andere Nationen an ihnen nicht vorbei können. Und insofern ist sogar etwas dran, wenn amerikanische Politiker den Verdacht haben, dass alle anderen Staaten immer schon anti-amerikanisch unterwegs sind. Insofern sie ständig damit befasst sind, ihre Machtmittel zu vergrößern und Wege einzuschlagen, um sich von der Abhängigkeit der USA zu emanzipieren, bestreiten sie nach der Seite hin auch ein Stück weit in auch immer den USA ihr Recht auf Dienstleistung und Kontrolle. Ob Europa sich nun ein Euro zulegt als Konkurrenz zum Dollar, ob Frau Merkel in ihrer Regierungserklärung erzählt, die Deutschen müssten aus der Krise so herauskommen, dass sie neue Claims in der Weltwirtschaft absteckt, bevor die anderen sie erreichen, und wer die anderen sind, ist sofort klar. Ob ein Chavez sich bemüht, Venezuela aus der Abhängigkeit vom US-Kapital zu befreien, oder ein iranischer Präsident meint, ohne Atomtechnologie nicht auskommen zu können, immer sind diese Projekte im nationalen Interesse auch ein Stück weit beabsichtigt als Entzug, als Kritik an der Kontrollfunktion, die die Amis gegenüber dem Rest der Welt beanspruchen. Aus der Sicht amerikanischer Führer stellt sich die Konkurrenz der Nationen um Geld und Gewalt so dar. Trotz ihres überlegenen Reichtums, trotz ihrer überlegenen Gewaltmittel, schaffen sie es immer nur bedingt, dass die Staaten die Führungsposition der USA uneingeschränkt akzeptieren. Quasi als Deformation professionell haben US-Führer eine gewisse bornierte Verständnislosigkeit dafür, dass andere Nationen, obwohl es doch zu ihrem Besten wäre, obwohl sie sich eine Feindschaft der USA eigentlich gar nicht leisten können, sich immer nicht so in die Weltordnung einsortieren wollen, wie die USA es gerne hätten. Und insofern ist schon vom Ausgangspunkt her klar, worin die bessere Welt besteht, die nicht erst Obama anstrebt, aber er auch. Das ist nämlich eine, wo der Rest der Staaten die amerikanische Führungsrolle anerkennt und billigt und sich in sie einfügt und mit den Amerikanern zusammen, aber eben unter ihrer Regie, gemeinsam an dieser besseren Welt bastelt. Unterscheiden tut sich Obama von Bush allerdings in einem Punkt, nämlich in der Frage, was Amerika selbst, was amerikanische Politik selbst dafür tun kann und muss, damit dieses Ergebnis zustande kommt. Am Ergebnis sind sie beide gleichermaßen interessiert. In der Vorgehensweise hat sich die Obama-Fraktion in Kritik der Bush-Politik zu einer etwas anderen Linie vorgearbeitet. Welche Weltlage hat Bush seinen Nachfolger hinterlassen? Die gute Meldung, die gute Nachricht nach dem Abdanken der Sowjetunion war ja für die USA, sie haben es zu einem gewissen Abschluss in der Frage der Herstellung einer One World gebracht. Der Hauptfeind war weg. Und nun schien einer amerikanisch geordneten Welt im Prinzip nichts mehr im Wege zu stehen. Die USA haben die Lage ungefähr so gesehen. Ihrer Übermacht kann und will sich eigentlich letztlich kein Staat verweigern. Man muss also die Welt nur noch von ein paar Schurkenstaaten befreien und dem Rest der Staatenwelt die Entschlossenheit der USA zu demonstrieren, auch wirklich die Welt in ihrem Sinne zu ordnen. Und dann könne endlich die Ära der unangefochtenen Geltung der amerikanischen Weltordnung anbrechen. Und zu dieser Sicht der Dinge und zur Umsetzung dieses Programms haben sich die USA durch den Angriff aufs World Trade Center nur noch angestachelt gesehen, nämlich als Indikator dafür, dass jetzt Klartext geredet werden muss in der Frage, wie steht die Welt zu der übrig gebliebenen Supermacht. Bush hat mit der Verkündigung des War on Terror der Staaten, die Staatenwelt vor eine Alternative gestellt. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, hieß sein Programm. Im Irak und in Afghanistan wurden in diesem Sinne Kriege angezettelt. Und diese Kriege waren immer zugleich mit einem Beweiszweck belastet. Daran sollten alle potenziellen Gegner der USA sehen, was ihnen blüht, wenn sie sich Amerika entgegenstellen. Die Verbündeten sollten dafür in die Pflicht genommen werden. Die Staatenwelt des Nahen Ostens wurde in diesem Sinne aufgemischt. Von Staaten wie Saudi-Arabien wurde eine Neuordnung ihrer inneren Verhältnisse verlangt. Der Iran wurde mit einer Kriegsdrohung konfrontiert. Und Israel wurde in War of Terror einsortiert als Bündnispartner gegen die Feinde der USA. Und last not least hat Bush alles daran gesetzt, die nicht mehr Supermacht Russland zu schwächen und militärisch endgültig niederzukonkurrieren. Diese Demonstration der Entschlossenheit amerikanischer Macht sollte nicht nur Feinde abschrecken, sie sollte gleichzeitig einen positiven Effekt zeitigen, nämlich die Staatenwelt neu auf die USA verpflichten. Es gab die Idee, sowohl im Irak als auch in Afghanistan, des Nation Building, neue amerikafreundliche Nationen sollten aufgebaut werden, Vorbilder für andere Staaten in der Region und so weiter. Was herausgekommen ist, kann man besichtigen. In wachsendem Maße unhandliche Kriegsbaustellen und neue Fronten. Die Verbündeten haben sich nicht untergeordnet. Amerika hat sich neue Lasten aufgeheizt und weder in Sachen Weltordnung noch in ökonomischer Hinsicht Nutzen aus der neuen Weltlage gezogen. Ja, da sind halt zwei Dinge zusammengekommen. Das erste ist ganz grundsätzlich und hat mit der speziellen Strategie von Bush erstmal gar nichts zu tun. Mit dem Abdanken der UdSSR ist eben nicht ein neues amerikanisches Zeitalter angebrochen, in dem alle Nationen sich freudig der amerikanischen Weltordnung eingeordnet haben, sondern so ziemlich das Gegenteil. Noch jeder Staat, so er sich das zugetraut hat, hat diese neue Weltlage als Gelegenheit genommen, aber auch als Notwendigkeit gesehen, sich in der nun neu ausbrechenden Konkurrenz um Ressourcen und um Macht neu aufzustellen. Das kann man übrigens besonders schön auch gerade an Europa studieren, was ja auch nicht nach dem Ende der Sowjetunion einfach gesagt hat, jetzt stehen wir an der Seite Amerikas, sondern in dieser Lage die Notwendigkeit gesehen hat, sich selber als Ordnungsmacht und Militärmacht neu aufzustellen. Das ist das Grundsätzliche. Das Einzige, was Bush bestenfalls noch dazu getan hat, ist, dass er in dieser neu aufbrechenden Konkurrenz neue Sorten Gegnerschaft gegen sich aufgerührt hat. Und jetzt stellen die USA fest, dass ihr Gewalteinsatz kontraproduktive Wirkungen zeitigt. Als Antwort auf Bushs Ansage haben sich die anderen Mächte, so sie es nicht ohnehin schon vorhatten, erst recht herausgefordert gesehen, ihre Potenzen zum Weltordnen und zum Absichern ihres Machtstaates gegen die USA aufzubauen. Von Venezuela über Iran bis Europa, Russland und China. Und herausgekommen ist die ziemlich ungemütliche multipolare Weltordnung, die man jetzt studieren kann, eine neue Konkurrenzlage zwischen den Nationen, und in der ist nun einmal keineswegs gewährleistet, dass American Leadership immer das letzte Wort hat. Das ist das, was wirklich passiert ist. Wie lautet die Kritik der neuen Regierung daran? Die neue Regierung, wie sich das in einer Demokratie gehört, bilanziert diesen neuen Stand der Staatenkonkurrenz als Ergebnis der falschen Politik seines Vorgängers, Also nicht als Konsequenz dessen, worum es in der Staatenkonkurrenz nach dem Abdanken der UdSSR tatsächlich geht, nämlich um eine imperialistische Neuaufteilung der Welt, wo jede Macht zusieht, wie sie dabei vorankommt, sondern als Fehler der USA im Umgang mit Verbündeten, potenziellen Verbündeten, Freunden und Feinden. Man merkt an dieser Diagnose, dass das alles liegt daran, dass der Bush was verkehrt gemacht hat. Nochmal, wenn man es jetzt psychologisch ausdrücken will, die Arroganz dieser Supermacht. Wer sagt, dass das aus der Bush-Politik nicht rausgekommen ist, was wir uns vorgenommen haben, liegt an einem Fehler unserer Politik, der steht im Prinzip auf dem Standpunkt, in seinen Machtmitteln, in seinen Angeboten, in seinen Erpressungsmitteln, im Prinzip das Instrumentarium zu besitzen, mit dem sich jeder Staat auf der Welt in eine Amerika-nützliche Funktion hineinbuxieren lässt. Was sind die Fehler, die Obama korrigieren will? Erstens sieht er die Sache so, dass die USA sich an lauter Fronten gebunden hat, die sie weltpolitisch gar nicht voranbringen. Das ist das Urteil Obamas gegenüber dem Krieg im Irak. Da sagt er, dieser Krieg hat nicht nur nicht das gebracht, was wir von ihm wollten, sondern er hat im Gegenteil lauter neue Feindschaften, neue Konflikte in die Region Nahost hineingetragen, das Gegenteil bewirkt als die Sicherung amerikanischer Kontrolle dieser Region, sondern die Stärkung der Konkurrenten Amerikas, nicht zuletzt durchaus Chinas und Russlands. Das ist das Erste. Zweitens, Bush, so sagt Obama, hat politische Gelegenheiten verspielt, indem sie sich falsche und unnötige Feinde gemacht hat. Unter diese Kategorie fällt Russland, dazu werde ich im letzten Teil des Referats noch ein paar Worte sagen, wie Obama das bezogen auf Russland meint. Dieses Land muss man sich gar nicht so zum Feind machen, wie Bush das getan hat. Und drittens, das ist eigentlich nur die Umkehrung des letzten, die USA haben nicht genug dafür getan, ihre Verbündeten, ihre potenziellen Freunde positiv auf sich zu verpflichten und sie für sich auszunutzen. Insgesamt heißt der Befund, die USA haben unter Bush versäumt, die eigentlichen Gefahren, die eigentlichen Schauplätze der Konkurrenz um Weltmacht unter Kontrolle zu halten und zu nehmen. Und das ist das, was Obama sich jetzt vornimmt. Die wirklichen Gegenspieler, mit denen es die USA zu tun haben, und das sind Russland, China, in anderer Weise ins Visier zu nehmen, als Bush das mit seiner Konzentration auf den War on Terror gemacht hat. Das ist die Art und Weise, in der eine amerikanische Regierung zur Kenntnis nimmt, dass sie es inzwischen mit Konkurrenten zu tun hat, an deren Interessen sie nicht vorbeikommt, wenn sie sie für sich ausnutzen will. Wie gesagt, die Gegnerschaft, die Konflikte mit anderen Nationen kommen nicht oder müssen nicht kommen, so jedenfalls Obama, aus den gegensätzlichen Interessen, die dort unterwegs sind, sondern aus dem falschen Umgang mit diesen Interessen. Nicht der Anspruch auf American Leadership, auf globale Kontrolle, ist der Grund für die Gegensätze, die sich zwischen amerikanischen Anliegen und anderen Staaten auftun, sondern die Art und Weise, wie man dieses Programm anderen Staaten anträgt, wie man versucht, deren Interessen für das amerikanische Kontrollprogramm zu instrumentalisieren. Diese neue Form der Instrumentalisierung nimmt Obama sich vor, und zwar in folgenden Punkten. Das ist insoweit die Wahrheit, wenn er sagt, er will was anders machen als Bush. Die Regierung Obama hat die gesamte Staatenwelt, sämtliche Beziehungen, in denen die USA zu anderen wichtigen Nationen stehen, alle Kriegsschauplätze, alle beinahe Kriegsschauplätze, alle Konflikte Revue passieren lassen und hat sich die Frage vorgelegt, wie bringt man die anders als Bush zu einem Amerika-tauglichen Abschluss, zu einer Amerika, für Amerika produktiven Verlaufsform. Das erste ist, nationale Eigeninteressen anderer Staaten werden daraufhin überprüft, ob und wie sie mit amerikanischen Ansprüchen vereinbar zu machen gehen. Statt gleich wie Bush immer antiamerikanische Umtriebe zu diagnostizieren, wenn Verbündete und andere Staaten mal was anderes wollen und machen als die USA von ihnen, tritt, wenn man so will, Obama einen Schritt zurück und sagt, ja, es gibt, das ist auch das, was, wofür er gelobt wird, was Pragmatismus genannt wird, ja, es gibt konfligierende Interessen, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt unterschiedliche Absichten und Vorhaben, aber die müssen doch nicht notwendigerweise gleich zu einem Gegensatz, das ist Konkurrenz, das muss nicht gleich in Feindschaft ausarten und wir müssen es auch nicht gleich als Feindschaft definieren, wenn konkurrierende Interessen anderer Nationen unterwegs sind. Der zweite Punkt, alle Mittel der USA sollen flexibel zur Geltung gebracht werden, Smart Power heißt das im Jargon der Think Tanks. Das ist gemeint, wenn die Rede davon ist, dass die Diplomatie wieder den ihr zustehenden Platz in der US-Weltpolitik bekommen soll. Die gesamte Palette amerikanischer Mittel, von ökonomischen Angeboten über Sanktionen bis hin zum Drohen mit Krieg, sollen zum Einsatz kommen, um andere Nationen zur Zusammenarbeit mit den USA hinzumanövrieren. An die Stelle von Alleingängen, doing it alone, wie Bush gerne gesagt hat, soll es mehr Kooperation geben. Obama betont, die USA sei sich bewusst, dass sie auf Partnerschaften angewiesen ist und sie will auch gegenüber den Verbündeten etwas einnehmen, was er eine flexiblere und pragmatischere Haltung nennt. Viertens, die USA wollen die Führung in Zukunftsfragen zurückerobern. Das betrifft die ganze Energiepolitik und das ganze Thema der Energieressourcen, die auch unter dem Titel Klimapolitik abgehandelt wird. Obama ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die USA sich keinen Gefallen damit tun, wenn sie dieses Feld den Konkurrenten überlässt, dass die sich neue Märkte mit ihren Technologien erschließen, und die USA da das Nachsehen hat, wenn sie sich aus solchen Verhandlungen ausklingt. Und last not least sollen die UNO und andere Institutionen der internationalen Staatengemeinschaft wieder zum Mittel von American Leadership gemacht werden. Die Missachtung der UNO, die Instrumentalisierung der UNO von Fall zu Fall, so Obama, hat es für die USA gar nicht gebracht. Das betrachtet er als nicht Amerika-dienlich. So verschärft man sich ein Instrument der Beeinflussung und der Kontrolle anderer Nationen, das man doch eigentlich gut gebrauchen kann. Das zusammengefasst ist eigentlich das, was gemeint ist, wenn Obama sagt, wir brauchen eine neue Sorte Diplomatie, produktiverer Einsatz amerikanischer Macht, als es Bush hingekriegt hat. Seine sogenannte neue Linie heißt, wenn die USA andere Mächte für sich einspannen will, dann kommen sie nicht darum herum, denen auch Angebote zu machen. Die USA müssen den Interessen der jeweils anderen Seite auch ein Stück weit entgegenkommen. Und dafür muss sich auch der Ton im zwischenstaatlichen Verkehr ändern. Ich will mal ein Stück O-Ton dazu vorlesen, wie Obama das ausdrückt, wenn er sagt, der Ton im zwischenstaatlichen Verkehr muss sich ändern. damit man mal merkt, wie so ein Führer einer Supermacht in dieser Frage eigentlich denkt. In seiner Rede in Kairo war das, glaube ich, hat er das ungefähr folgendermaßen ausgedrückt. Ich zitiere: Wir üben unsere Führung am besten aus, wenn wir zuhören. Wenn wir durch unser Vorbild führen, wenn wir Elemente der Demut zeigen und anerkennen, dass wir vielleicht nicht immer die beste Antwort haben. Ich sehe keinen Widerspruch darin, daran zu glauben, dass Amerika weiterhin eine ganz besondere Rolle zukommt, die Welt zu Frieden und Wohlstand zu führen und anzuerkennen, dass diese Führungsrolle von unserer Fähigkeit abhängt, Partnerschaften zu schaffen, weil wir diese Frage nicht allein lösen können. Naja, Elemente der Demut. Ne? Demütig in dem Sinne ist diese Art, sich das Verhältnis der USA zu anderen Nationen zurechtzulegen, eigentlich überhaupt nicht. Aber, oder nur an dem Maßstab gemessen, dass die USA den Nationen ja einfach auch so glatt hinsagen könnte, was sie von ihnen will und ihnen gleich eins auf die Nase hauen, wenn sie da nicht spuren. Wer sagt, wir erkennen an, dass wir vielleicht nicht immer die beste Antwort haben, geht selbstverständlich davon aus, dass andere Nationen die gleichen Fragen haben wie die USA, dass es eigentlich so etwas gäbe, wie eine idealistisch ausdrückt staatenübergreifende gemeinsame Problemdefinition und dass es eigentlich nur darum ginge, dass sich alle Staaten mit den USA über diese Problemdefinition einigen und dann findet man schon gemeinsam einen Lösungsweg. Das weiß natürlich der Obama ganz genau, dass das gar nicht der Fall ist. Es gibt keine gemeinsame Problemlagendefinition zwischen den USA und dem Iran in der Frage, darf, soll, muss diese Nation Atomtechnologie haben, ja oder nein. Das überhaupt als Problem zu definieren, ist die alleinige Leistung der Mächte, die an der Front die Kontrolle über den Waffenbesitz anderer Nationen für sich beanspruchen. Die Nation, die diese Kontrolle betrifft, definiert sich natürlich überhaupt nicht als Problemfall, sondern definiert das Problem genau umgekehrt, dass die USA ihnen gegenüber immer einen Anspruch aufmachen, den sie nicht genügen wollen. Und wenn Obama davon spricht, dass die USA sich Partnerschaften schaffen will, dann ist auch vollkommen klar, von wem aus und von welchem Interesse her dieses Bedürfnis, dieser Anspruch formuliert ist. Es könnte ja auch sein, dass es gewisse Staaten gibt, die gar kein besonderes Bedürfnis danach haben, Partner der USA zu sein, weil sie schlicht und einfach deren Interessen gar nicht teilen. Aber dann lassen die USA sie ja nicht einfach in Frieden, sondern traktieren sie mit dem Anspruch, das aber dann mit bitteschön wollen zu sollen. Von vorn bis hinten drückt Obama, wenn er das als das Entgegenkommen der USA formuliert, den Standpunkt des Lizenzgebers aus. Der denkt und handelt vom Standpunkt einer Macht, die anderen Nationen Vorgaben macht, aber gerade weil sie das tut, deswegen auch einsieht, dass sie etwas dazu tun muss, dass die anderen sich darauf einlassen. So viel also an den Anfang zurückerinnert zu Verständigung als Zweck der Politik Obamas. Da ist schon vollkommen klar, Verständigung ist kein Zweck, sondern ein Verfahren. Aus den ganzen Angeboten, die da gemacht werden und der Diplomatie, soll ja eines auf jeden Fall rauskommen, dass das Projekt einer amerikanisch geordneten Welt vorankommt. Einerseits, und das unterscheidet Obama in der Tat ein Stück weit von Bush, anerkennt der neue Präsident, dass den USA Konkurrenten erwachsen sind, ökonomisch und militärisch potente Mächte, an denen sie nicht einfach vorbei können, die sie mit dem puren Einsatz von Gewalt nicht auf ihre Seite bringen, sondern genau im Gegenteil zu eigenen Anstrengungen in Sachen Gewaltkonkurrenz anstacheln. Andererseits, er anerkennt diese Konkurrenzlage ja gar nicht deshalb, um sie einfach gelten zu lassen, um zu sagen, ja, dann ist es halt so, dann muss ich mich halt mit denen arrangieren. die ganze Anerkennung der Konkurrenten als souveräne Mächte, an denen die USA nicht vorbeikommt, erfolgt zu dem Zweck, mithilfe dieser Anerkennung die amerikanische Führungsrolle zu stärken. Obama lässt sich auf das bestehende Kräfteverhältnis, auf die Interessen anderer Nationen nicht ein, damit Frieden ist Ausgleich, sondern um sie zu verändern, um sie umzustürzen, um sie im amerikanischen Sinne doch dann zur Einordnung in eine amerikanisch geführte Welt zu bringen. Und das ist das Anspruchsvolle an diesem Programm, möglichst friedlich. Und friedlich heißt ja nichts anderes als unter tätiger Beihilfe genau der Souveräne, die als Partner Amerikas ins Auge gefasst sind. Das ist das nicht eben bescheidene Projekt, was Obama mit seinem Change in die Welt gebracht hat. Und ich möchte im letzten Teil meines Vortrags Anfall der Diplomatie mit Russland erläutern, wie das geht und was da für Fragen zwischen den Nationen aufgerührt werden. Ausgangspunkt, wie schon gesagt, ist eine Kritik der Linie seines Vorgängers Bush gegenüber Russland. Was diese Linie war, ist leicht gesagt. Es ging von vorn bis hinten darum, Russland ökonomisch und militärisch zu schwächen, dafür zu sorgen, dass aus dem neu kapitalistisch gewendeten Russland nicht wieder eine Konkurrenz zu den USA wird, wie es die Sowjetunion war. Also es hinzukriegen, diese Macht Amerika unterzuordnen oder wenn schon nicht unterzuordnen, dann wenigstens für amerikanische Interessen unschädlich zu machen. Und da haben die USA und die NATO ja auch nicht locker gelassen, um da einiges für zu tun. Sie haben die NATO, das Bündnisgebiet der NATO bis an die russische Grenze vorgeschoben. Sie haben Mittelasien in ganz neuer Weise zum Einflussgebiet der NATO und der USA gemacht. Sie haben Russland, wo immer es ging, diplomatisch links liegen lassen, sie zwar formell mit an den Tisch gebeten, aber sie brüskiert, zuletzt im Kosovo-Krieg. Und sie haben darauf gesetzt, dass diese Macht sich über die Eindämmung und Beschränkung, die ihr zuteil wurde, sich zersetzt, dass ihr Militärapparat mangels ökonomischer Mittel von selbst kaputt geht, ihre Atomwaffen zerfallen und dass irgendwann einmal Russland aufhört, eine militärische Macht zu sein, die überhaupt mit den USA mithalten kann. Bekanntlich ist das ja ein paar Jahre lang auch im westlichen Sinne aufgegangen, bis Putin an die Macht kam in Russland und beschlossen hat, so geht es nicht weiter. Russland muss sich als Macht neu aufstellen. Sie müssen für ihre territoriale Integrität sorgen. Sie müssen sorgen, dass das Gewaltmonopol des Staates bis an die Grenzen hinaus gilt. Sie müssen ihren Militärapparat neu organisieren und aufbauen. Und sie müssen vor allen Dingen ihre ökonomische Basis wieder in den Griff kriegen. Das hieß auch eine Konfrontation mit dem Abteilungen des eigenen und westlichen Kapitals, die Russland ökonomisch ausgeschlachtet hat und ausgebeutet hat, also die ökonomisch nicht vorangebracht hat, sondern ihr geschadet hat. Das ist ein Stück weit gelungen. Russland hat sich als ökonomische Macht halbwegs konsolidiert und als Militärmacht wieder aufgestellt. Sie haben angefangen, ihren Militärapparat zu reparieren. Und sie haben auf das letzte Projekt von Bush, nämlich die Aufstellung dieses Raketenabwehrschilds in Osteuropa die entsprechende Antwort gegeben, nämlich bekannt gegeben, dass sie von sich aus eine neue Runde atomarer Aufrüstung sich vornehmen. Die Beendigung der Rüstungsdiplomatie durch Bush hat nicht dazu geführt, dass Russland auf der Welt in dieser Frage weniger zu sagen hatte, sondern eher umgekehrt. Eine Verständigung, eine Absprache über den Fortgang der Aufrüstung fand nicht statt. Stattdessen hat sich Russland in für Amerika unangenehmer Weise mit Waffenexporten und Einflussnahme auf andere Staaten in die amerikanische Weltpolitik eingemischt, hat sich die Feinde Amerikas über diese Tour zu Freunden gemacht und Ähnliches. Das Resultat und vielleicht als letzten Punkt nicht zu vergessen, der Georgienkrieg, in dem hat ja Russland sehr eindeutig praktisch bewiesen, dass es der amerikanischen Macht Grenzen setzen kann und auch dazu entschlossen ist, wenn es um seine vitalen Interessen geht. Das Gesamtresultat von der amerikanischen Warte aus betrachtet heißt, Russland ist nicht auf dem Wege der Abdankung, Russland ist nicht auf dem Wege der Zersetzung, sondern es ist wieder auf dem Wege des Aufstiegs und es ist dies als eine Macht, die für die USA nicht mehr berechenbar ist, nicht in keinster Weise irgendwie durch amerikanische Politik zu kontrollieren ist. Der Schluss Obamas, die Bush-Linie hat nicht funktioniert. Also wie gesagt, nicht Kritik an den Maßnahmen, sondern Kritik an der nicht eingetretenen gewünschten Wirkung. So wird man des Problems Russland offenbar nicht Herr. Also muss man das anders versuchen. Sie stellen fest, Russland stellt sich als Weltmacht neu auf. Es sieht sich zur Mitentscheidung in allen weltpolitischen Affären berechtigt und wird in dieser Rolle auch von einem Großteil der sonstigen Staatenwelt längst anerkannt und akzeptiert, sogar begrüßt als Gegengewicht zur amerikanischen Weltpolitik. Und in dieser Hinsicht wollen die Russen auch von den USA anerkannt und respektiert werden. Diesen Respekt haben ihnen die USA bislang verweigert. Und diesen Respekt, das ist das Erste, was Obama tut, müssen wir den Russen überhaupt erstmal wieder erweisen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen wollen. Obama hat beschlossen, mit Russland einen Neuanfang zu probieren. Und hat diesen Neuanfang unter dem Titel Reset gesetzt. Reset, also gehe zurück auf Los. Wie kommen die Großmacht USA und die Großmacht Russland miteinander wieder ins Gespräch, wenn schon nicht ins Benehmen? Obama hat ja am Anfang seiner Amtszeit, aber das macht er eigentlich immer noch, einen Gutteil seiner neuen Linie in der Form von Reden propagiert. Und ich will auch hier mal ein Stück aus seiner damaligen Moskauer Rede vorlesen, wie er das macht, um vielleicht mal ein bisschen zu verdeutlichen, was eigentlich gemeint ist, wenn er sagt, die Diplomatie soll wieder eine neue Rolle in der, im zwischenstaatlichen Verkehr bekommen. Also, Originalton Obama. Zunächst möchte ich ganz unmissverständlich sagen, die Vereinigten Staaten wollen ein starkes, friedliches und wohlhabendes Russland. Man muss, wenn man diesen Satz liest, in Erinnerung behalten, was in den ganzen Jahren zuvor gelaufen ist. Es gibt ja gute Gründe für die russische Politik, nicht so recht dran zu glauben, dass die USA ein starkes, friedliches und wohlhabendes Russland wollen, nach allem, was in der Jelzin-Zeit im ökonomischen Verkehr und im zwischenstaatlichen Verkehr zwischen dem freien Westen und Russland so abgegangen ist. Und stark im Sinne dessen, wie Staaten halt stark sind, also militärisch potent ausgerüstet, dass nun Amerika gerade das will, dass die Russen das sind, ist auch eigentlich nicht so ganz glaubwürdig. Dieser Satz ist aber, wie gesagt, diplomatisch gemeint. Und wenn die USA sagt, in Gestalt ihres Präsidenten sagt, die Vereinigten Staaten wollen ein starkes, friedliches und wohlhabendes Russland, dann ist das die diplomatische Redeweise für das, was ich vorher gesagt habe. Die Vereinigten Staaten kommen nicht drum herum, anzuerkennen, dass Russland stark und mächtig geworden ist. Und deswegen entscheiden wir uns jetzt dazu, zu sagen, dass wir dessen Macht als eine solche akzeptieren und die zur Basis unseres zukünftigen Verkehrs machen. Obama unterstreicht die Grundsätzlichkeit dieser Wende, von der er behauptet, es wäre gar keine, weil er sagt, zunächst müsste ich ganz unmissverständlich sagen, dass das die ganze Zeit schon die Leitlinie amerikanischer Politik gewesen. Der Text geht unmittelbar so weiter. Dieser Wunsch wurzelt in unserem Respekt vor der russischen Bevölkerung und in der gemeinsamen Geschichte unserer beiden Länder, die aus mehr besteht als aus gegenseitiger Konkurrenz. Trotz unserer Rivalität ist gut, in der Vergangenheit waren unsere Bürger Verbündete im größten Kampf des vergangenen Jahrhunderts. Ich habe das kürzlich angemerkt, als ich in der Normandie war. Genau wie Männer aus Boston und Birmingham alles, was sie hatten, riskierten, um diese Strände zu stürmen und die Klippen zu erklimmen, erduldeten sowjetische Soldaten aus Orten wie Kasan und Kiew unvorstellbare Not, um eine Invasion abzuwehren und im Osten das Blatt zu wenden. Das ist nicht bloß Geschichtsklitterung, das ist ziemlich starker Tobak. Allen Ernstes beruft sich der amerikanische Präsident gegenüber dem gewendeten Russland auf die gemeinsame Kriegsführung gegen Hitler-Deutschland, auf einen Krieg, den gewussterweise beide Staaten aus sehr unterschiedlichen bis gegensätzlichen Gründen geführt haben und der ja auch nicht umsonst und nicht ohne Grund nach dem Krieg zur erbitterten Feindschaft dieser beiden Lager geführt hat. Wenn der Obama mal eben kurz 60 Jahre Geschichte in den Abgrund fallen lässt und sich einfach mal darauf beruft, was in der Normandie und an der Ostfront los war, dann will er ja auch nicht irgendwie die Wahrheit über geschichtliche Ereignisse sagen, sondern er appelliert, er leistet Reverenz gegenüber den Ehrentiteln der Nation und der Kampf gegen Hitler-Deutschland ist auch für das heutige Russland genauso ein Ehrentitel der Nation, wie er für die Sowjetunion war. Also die höchste Sache, für die die Menschen gestorben sind, der Krieg für das Vaterland, verbindet uns dieser gemeinsame Krieg. Und dass ich das erwähne, dass ich das als das Verbindende benenne, das zeigt doch, wie grundsätzlich es mir damit darum zu tun ist, mit Russland Respekt zu erweisen, mit Russland ins Gespräch zu kommen. Auf diese Weise, mit dieser Berufung auf gemeinsame Geschichte, in der Sache wie verlogen auch immer, bekundet der Präsident der USA den Willen, die Rechtmäßigkeit russischer Macht als Voraussetzung für jeden weiteren Verkehr zu akzeptieren. Umgekehrt kennt man das. Staaten, denen diese Rechtmäßigkeit aberkannt wird, die heißen Reich des Bösen. Da werden die Menschenrechte nicht geachtet. Das sind Schurkenstaaten. All diese Titel werden für Russland aus dem Verkehr gezogen. Stattdessen gibt es jetzt den neuen Titel, immer schon Bündnispartner von uns, deswegen quasi historisch prädestiniert, mit uns gemeinsam auch die neue Welt zu gestalten. Solche Titel sind also nicht einfach Floskeln, Beiwerk, sondern die sind tatsächlich wichtig, weil denen entnehmen Gewalten, wie sie grundsätzlich zueinander stehen und womit sie beim anderen rechnen müssen oder können. Es ist also ganz falsch, wenn man solche diplomatischen Avancen so nimmt, dass man sagt, ja, ja, schöne Worte, aber nichts dahinter. Erstens sind die Worte gar nicht schön und zweitens steht eben doch was dahinter, nämlich die Macht eines Staates, der mit diesen Worten einer anderen Gewalt mitteilt, wie sie in Zukunft zu behandeln gedenkt. Und insofern kommt beim politischen Adressaten solcher Worte das Missverständnis auch gar nicht auf. Da wurde nur geredet. Da ist vollkommen klar, in diesen Worten teilt die USA Russland in aller Form mit, dass für sie jetzt ein neues Zeitalter der Zusammenarbeit ausgebrochen ist. Und insofern ist dieser neue Ton, den Obama da in die Politik einführt, auch keine bloße Tour, sondern er ist eben die politische Methode, mit der sich Staaten wechselseitig mitteilen, wie viel Respekt sie vor der Gewalt des anderen Staaten haben. Was diese Respektsbezeugungen dann übrigens praktisch heißen, das ist dann eine ganz andere Frage. Mit den Respektserzeugungen wird erstmal dafür gesorgt, dass überhaupt so etwas wie ein Dialog, ein Gespräch über irgendetwas gemeinsam Interessierendes oder auch nicht gemeinsam Interessierendes zustande kommt, mit der Anerkennung der anderen Macht als eine, die gilt, die als Voraussetzung für den zwischenstaatlichen Verkehr, als unverrückbare Voraussetzung für den zwischenstaatlichen Verkehr akzeptiert wird. Man kann also an diesen Reden durchaus sehen, wie hoch Obama diese neue Definition des amerikanischen Verhältnisses zu Russland hängt. In entscheidenden Fragen des Weltkriegs und des Weltfriedens teilt er Russland mit, dass die USA mit dieser Macht zusammenarbeiten will und nicht gegen sie. Und nicht umsonst ist deswegen auch ein Beispiel aus dem Krieg gewählt, wo doch Waffenbrüderschaft schon mal existiert hat. Mit diesen Worten allein, auch das war dem amerikanischen Präsidenten von vornherein klar, wäre aber mit der Macht Russland nicht ins Gespräch zu kommen. Und insofern hat Obama für die Neuauflage amerikanisch-russischer Verhältnisse auch einen sehr substanziellen praktischen Beweis für die amerikanische Bereitschaft und das amerikanische Interesse nachgereicht, nämlich die Rücknahme des von Bush beschlossenen Raketenschilds in Osteuropa. Das war eine politische Entscheidung, mit der Obama deutlich gemacht hat, dass er kein Interesse daran hat, dass die Russen die USA und deren Bewaffnung als feindliche, gegen sie gerichtete sieht. Es war eine Demonstration mit den höchsten Gewaltmitteln des Staates, dass man es mit der neuen Partnerschaft ernst meint und deswegen die eigene Bewaffnung, die eigene Aufrüstung auch an dieser Front ausdrücklich so gestaltet, dass die andere Seite sie nicht explizit als Angriff auf sich interpretieren kann und soll. Das hat eine. Da wollte ich gleich was zu sagen, was daran eigentlich substanziell ist und was nicht. Ich sage mal so, das hat eine wahre und eine verlogene Seite. Die verlogene Seite davon, wenn man das so ausdrücken will, ist natürlich die, dass die amerikanische dass die amerikanische Militärmacht, insofern sie für sich beansprucht und sich ja auch so ausrüstet, dass sie im Prinzip gegen jeden Staat der Welt, wenn sie es denn für sinnvoll und nötig hält, einen Krieg nach ihren Konditionen führen kann. Natürlich genauso viel oder wenig gegen Russland gerichtet ist wie gegen jeden anderen Staat, mit denen die USA sich als Feinde organisieren. Das hat mit diesem Raketenschild nichts zu tun. Übrigens, bei Russland, da komme ich nachher noch zu, bei den Abrüstungsverhandlungen umgekehrt natürlich genauso. Wenn die Aufrüstung, wenn die militärische Überlegenheit das Mittel ist, jeder anderen Gewalt zu bedeuten, wenn du irgendwas machst, was ich als feindlichen Akt gegen mich definiere, dann habe ich es in der Hand, in der Wahl der Mittel den Kriegsverlauf zu definieren, zu entscheiden, auf welchem Niveau ich diesen Krieg führen will. Und insofern tust du gut daran, dich mir nicht zum Feind zu machen. Dann gilt natürlich umgekehrt für Russland selbstverständlich, dass wenn Russland es für nötig und angesagt sieht, sich selber auch als atomare Macht wieder aufzubauen, sich als atomare Macht auszurüsten und zu erhalten, dass sie sich genau das von den USA nicht sagen lassen wollen, dass sie genau das nicht gelten lassen wollen, dass es eine Macht auf der Welt gibt, die ihnen die Konditionen ihres militärischen Einsatzes vordiktiert und ihnen Vorschriften darüber macht, wann und wo und mit welchen Mitteln sie gegen wen Krieg führen. Das ist der prinzipielle Charakter dieser Mächte als Atommächte sowieso. Das hat mit der Frage, ob ein Raketenschild in Osteuropa im engeren Sinne steht oder nicht, gar nichts zu tun. Übrigens die anderen, das ist aber ein getrenntes Thema, das finde ich eigentlich nicht so wichtig, aber die anderen Waffensysteme, die USA da aufstellen, die begründen sie ja auch ausdrücklich damit, dass sie sagen, die sind ja gar nicht speziell gegen Russland gerichtet, sondern wirklich bloß gegen den Iran. Das kann man getrost erstmal als diplomatische Ansage nehmen und aber dann auch wiederum vergessen, dass die werden schon wissen, was sie dabei kalkulieren und nicht kalkulieren. Das Nicht-Verlogene an der Entscheidung Obamas zu sagen, wir bauen diesen Raketenschild ab, ist der, dass selbstverständlich, so wie der konzipiert war, er ausdrücklich gerichtet war an die Adresse Russlands zu sagen, es lohnt sich für euch nicht, atomar weiter aufzurüsten, weil wir sind und wir versetzen uns in die Lage, jede eurer Bemühungen in dieser Frage von vornherein zu konterkarieren. Insofern war der Abbau dieses Raketenschilds von den Russen sowieso immer schon gesagt, die absolute Vorbedingung dafür, um überhaupt wieder Rüstungsdiplomatie mit Russland einzuleiten. Die Rücknahme einer Maßnahme, die ausdrücklich darauf und auch gewolltermaßen darauf bezogen war, inwieweit demonstrieren wir hiermit den Russen die Vergeblichkeit ihrer atomaren Aufrüstung gegenüber einer amerikanischen Überlegenheit. Das ist meines Erachtens das überhaupt gar nicht Unwahre daran, dass sie das tatsächlich damit aus dem Verkehr ziehen wollten und übrigens auch aus dem Verkehr ziehen mussten, wenn sie in den übergeordneten Fragen der Rüstungskontrolle überhaupt mit Russland ins Gespräch kommen wollten. Man kann das ja auch mal so sehen, nochmal von dem Ausgangspunkt her, den ich gesagt habe. Dieses Reset-Projekt, bezieht sich sehr grundsätzlich auf das Verhältnis zwischen den USA und Russland als Militärmächte. Mit dem Wegstellen des Raketenschilds hat Obama ausdrücklich anerkannt, dazu sage ich nochmal was, ein paar Sätze, aber ich sage erstmal den Satz fertig, ausdrücklich anerkannt, dass Russland eine Atommacht ist und hat zweitens den Übergang gemacht zu sagen, und weil sie eine ist, wollen wir mit der wieder Verhandlungen über die Art der Bewaffnung, das Wegstellen von Waffen, die Verwendung der Waffen und so weiter führen. Jetzt könnte man einerseits sagen, ja, was tut denn diese Anerkennung überhaupt zur Sache hinzu? Die USA haben ihre Atomwaffen und die sämtlichen darunter liegenden Eskalationsstufen der Bewaffnung, mit der sie ihre diversen Varianten von Kriegführung planen und organisieren, militärische Bereitschaft auf dem ganzen Globus ständig aufrechterhalten. Und die Russen tun das Beste, um mit Hilfe der, auf Grundlage der von der Sowjetunion übrig gebliebenen Mittel und mit Hilfe der bei ihnen verfügbaren Technologie, sich wieder zu einer solchen Atommacht aufzurüsten. Das ist so. Und da tut erstmal die Anerkennung dieser Lage durch die USA gar nichts zur Sache hinzu. Was sie hinzutut, ist die Frage, wie stellen sich denn die USA dazu, zu diesem Sachverhalt? Stellen sie sich unmittelbar so dazu, dass sie sagen, also ist unser Hauptziel, der Hauptziel unserer Militärpolitik, unserer Rüstungspolitik in den zukünftigen Jahren, die Atommacht Russland klein zu kriegen? Oder verfolgen wir an dieser Front ein anderes Ziel und sehen die Chance, Russland gerade als Atommacht für die amerikanische Politik einzuspannen? Und das ist der kleine, aber nicht unwesentliche Unterschied zwischen einem Zustand, in dem ein amerikanischer Präsident sagt, dass die Russen immer noch Atomwaffen haben, weiß sie als weiterhin unter dem Verdacht stehen, nach wie vor ein Reich des Bösen sein zu wollen, aus. Oder ob ein amerikanischer Präsident sagt, wir gehen jetzt einfach mal von der Sachlage aus, erstens von der Sachlage aus, dass die Russen Atommacht sind, zweitens anerkennen wir, dass wir in der aktuellen Lage gar nicht fähig sind, diesen Sachverhalt aus der Welt zu schaffen. Also arrangieren wir uns damit mit und versuchen aus dieser Lage tatsächlich noch ein Instrument amerikanischer Politik zu machen. Das hat seine Widersprüche an sich, auf die werde ich jetzt auch noch zu sprechen kommen, aber das ist der Unterschied, um den es an der Stelle tatsächlich geht. Und dafür ist das Raketenschild, wenn man so will, bloß ein diplomatisches Mittel und eigentlich nicht der sachliche Witz. Es hat ja auch was Verrücktes an sich, wenn Mächte, die sich doch gerade ihre Atombewaffnung deswegen zulegen, um für andere Mächte unkalkulierbar zu sein, um sich die Handlungsfreiheit in Kriegsfragen zu sichern und gerade unberechenbar zu machen für einen potenziellen Feind, wenn solche Mächte sich zusammensetzen und sagen, wir haben ein gemeinsames Interesse daran, wechselseitig füreinander berechenbar zu sein. Dem kann man eigentlich erstmal immer nur so viel negativ entnehmen. Die sind offenbar, und das war damals bei dem atomaren Pakt zwischen Sowjetunion und den USA erstmal auch so, unter etwas anderen Bedingungen, die sind zu dem Befund gekommen, dass das Unberechenbarmachen gegenüber diesem Konkurrenten oder Feind, das ist ein Unterschied erstmal weg, nicht geht. Also muss man eine andere Methode finden, um die eigene Rüstung einerseits voranzutreiben und gleichzeitig dem potenziellen Gegner zu signalisieren, dass sie aktuell zumindest nicht gegen ihn gerichtet ist. Das ist das, was der Barmer sich bezogen auf Russland jetzt vorgenommen hat. Da sage ich gleich ein paar Worte dazu, wie das geht. Das Zweite, was er sich vorgenommen hat, und das ist eigentlich ein viel weitergehendes Programm, ist diese Idee einer atomwaffenfreien Welt, also das Einspannen Russlands für ein Weltkontrollregime, in der überhaupt über die Frage des Besitzes und Nichtbesitzes von Atomwaffen durch Drittstaaten befunden wird. In seiner Rede in Prag, in der Obama das erste Mal von einem Neuanfang mit Russland geredet hat, hat er seine Vision, wie das Nobelpreiskomitee so schön sagt, einer atomwaffenfreien Welt, folgendermaßen erläutert. Heute gibt es den Kalten Krieg nicht mehr, aber Tausende dieser Waffen gibt es noch immer. Durch eine merkwürdige Wendung der Geschichte hat die Bedrohung eines Nuklearkriegs ab, aber die Gefahr eines Angriffs mit Atomwaffen zugenommen. Mehr Länder sind nun im Besitz dieser Waffen. Auf den Schwarzmärkten wird mit nuklearen Geheimnissen und Materialien gehandelt. Die Technologie für den Bau einer Bombe hat sich verbreitet. Terroristen sind entschlossen, eine Bombe herzustellen, zu kaufen oder zu stehlen. Unsere Bemühungen, diese Gefahren einzudämmen, konzentrieren sich auf eine globale Nichtverbreitungsordnung. Aber wenn mehr Menschen und Länder die Regeln brechen, könnten wir den Punkt erreichen, an dem diese Ordnung nicht mehr standhalten kann. Mal erstmal zu dem ersten Satz. Heute gibt es den Kalten Krieg nicht mehr, aber Tausende dieser Waffen gibt es noch. Ja, die Hauptmasse dieser Waffen, die es noch gibt, gibt es erstmal bei den USA selber. Die haben ja überhaupt nicht aus dem Ende des Kalten Krieges den Schluss gezogen, dass sie jetzt ihre Atomwaffen eigentlich wegstellen können, weil der Hauptfeind ja weg ist. Sondern die haben ja ganz im Gegenteil, wie ich am Anfang erläutert habe, die Tatsache, dass sie als einzige überlegene Atommacht übrig geblieben sind, den genau umgekehrten Schluss gezogen. Jetzt haben sie endlich das, was sie in der ganzen Zeit des Kalten Krieges eigentlich angestrebt haben, nämlich eine tatsächlich keiner anderen Macht einzuschränkende und zu beschränkende militärische Überlegenheit. Mehrere Standpunkte sind an diesem Satz erkennbar. Heute gibt es den Kalten Krieg nicht mehr, aber Tausende dieser Waffen gibt es noch immer. Erstens meint Obama damit selbstverständlich nicht seine eigenen, sondern die anderer. Zweitens stellt er fest, die Bedrohung eines Nuklearkriegs hat abgenommen, die Gefahr eines Angriffs mit Atomwaffen hat zugenommen. Bedrohung eines Nuklearkriegs, damit meint er die Konfrontation Sowjetunion-USA. Die gibt es nicht mehr, ausweislich der Tatsache, dass es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Aber es gibt immer mehr Staaten, die über eine solche Waffe verfügen und das stört ihn. Er stellt fest, eigentlich sind wir als die übrig gebliebene, überlegene atomare Macht doch dazu prädestiniert, dem Rest der Welt mitzuteilen und zu verordnen, welche Waffen sie haben dürfen und welche nicht. Die anderen halten sich da alle bloß gar nicht dran. Die USA sind eigentlich ihrem Status gemäß die Lizenzgeber in dieser Frage, aber an ihr Recht zur Lizenzgebung halten sich immer weniger Staaten. Und so, es gibt sogar Feinde Amerikas, nicht staatliche Feinde Amerikas, die sich sogar auch noch in den Besitz solcher Waffen bringen können. Das Zweite ist, im Grunde tut der Obama mit dieser Rede so, als gäbe es eigentlich gar keinen Grund mehr dafür, dass es Atomwaffen auf der Welt gibt. Der alte Grund, der sollte aus dem Kalten Krieg quasi logisch folgen. Ja, da haben ja zwei Supermächte gegeneinander gerüstet und dafür waren diese Waffen da. Dieser Zweck dieser Waffen ist entfallen und weil dieser Zweck dieser Waffen entfallen ist, deswegen haben sie eigentlich gar keinen mehr. Deswegen sind sie eigentlich nur noch ein Risiko und gar nicht mehr ein politisches Mittel. Das ist natürlich nicht so ganz die Wahrheit. Weil, das weiß ja der Obama auch, dass die Gründe, warum sich Staaten nun ausgerechnet Atomwaffen zulegen wollen, haargenau die gleichen sind, aus denen sich die USA, die sich damals zugelegt haben und in ihrem Gefolge die Sowjetunion. Das ist eben die Waffe, die überlegene, mit der überlegenen Zerstörungskraft, der überlegenen Vernichtungskraft, mit der sich eine Nation unanfechtbar macht, mit der sie auch aus einer schwächeren Position heraus den einen Krieg wenden kann. Und insofern ist es auch überhaupt kein sonderliches Rätsel, dass alle mehr oder weniger ambitionierten Staatsgewalten sich die Frage gestellt haben, brauchen wir die nicht auch? Nicht zuletzt, siehe Nordkorea, nicht zuletzt, um eben der Erpressungsmacht der USA ein letztes Drohmittel entgegensetzen zu können. Also es ist überhaupt nicht so, dass es keinen Grund mehr gäbe für diese, weil der alte Grund, Kalter Krieg entfallen ist, ist deswegen keinen Grund mehr gäbe, warum sich andere Staaten genau diese Waffe zulegen. Ganz im Gegenteil. Die Lage, die dadurch entsteht und die Obama ausgesprochen störend findet, ist, dass ihre Freiheit des Einsatzes dieser Waffen dadurch ein Stück weit beschränkt wird, ihre Handlungsfreiheit der Kriegführung eingeschränkt wird, wenn andere Nationen, und sei es auch nur in kleinem Maßstab, in der Potenz das Mittel haben, ihre Kriegführung mit einem atomaren Gegenschlag zu beantworten. Aus dieser Sachlage ziehen die USA zwei Schlüsse. Der erste Schluss ist, erstens müssen wir mit der Macht ins Gespräch kommen, die noch maßgebliche Atommacht ist, müssen wir uns mit der darüber verständigen, wie wir es wechselseitig mit unserer Atombewaffnung halten. Und zweitens müssen wir dann gemeinsam mit dieser Macht Russland sowas wie ein globales Kontrollregime errichten, wo wir allen Staaten auf der Welt zuweisen, wie sie zur Atomtechnologie und zu den Atomwaffen zu stehen haben und was sie damit anfangen dürfen und was nicht. Die Ansprache an Russland, die Details kann man dann in den entsprechenden Verhandlungen nachlesen, worüber sie im Moment genau im Einzelnen reden, ist auch gar nicht bekannt. Aber das Prinzip ist klar, die USA wollen darauf hinwirken, dass sowohl die Russen als auch sie selber die Zahl der atomaren Sprengköpfe substanziell senken. Und damit verlangen sie von den Russen etwas anderes als das, was es für sie selber bedeutet. Für Russland spielen die Atomwaffen eine maßgebliche Rolle in ihrer Sicherheitsdoktrin aktuell, und das hat damit zu tun, dass die anderen Etagen ihrer militärischen Bewaffnung unter dem Zusammenbruch des Landes in den letzten Jahren sehr gelitten haben und dass insofern für sie diese atomare Bewaffnung tatsächlich die Gestalt einer Rückversicherung hat, während für die USA die Bedeutung der Atomwaffen dadurch ein wenig relativiert wird, dass sie mit konventioneller Bewaffnung eine vergleichbare Bedrohungsmacht aufgebaut haben. Und wenn sie anbieten, Sprengköpfe wegzustellen, dann opfern sie einen Teil ihrer Militärmacht, an der ihre globale Abschreckungsmacht nicht hängt. Insofern verlangen sie von den Russen tatsächlich was anderes, als was sie selbst als das ist, was es für sie selbst bedeutet. Und es ist auch sehr klar, was sie damit erreichen wollen. Sie wollen überhaupt sowas wie eine Berechenbarkeit des russischen Umgangs mit ihrer Atombewaffnung erstmalig wiederherstellen. Also überhaupt so etwas wie ein Stück Kontrolle über den Fortgang der wechselseitigen Aufrüstung herbeiführen. An dieser Abteilung ist tatsächlich der Hauptwitz, dass solche Rüstungskontrollgespräche überhaupt wieder in die Gänge kommen, dass beide Seiten sich bereit erklären, neben und zusätzlich zu ihrer Konkurrenz-Umweltaufsicht, die sie mit und auf Grundlage ihrer Bewaffnung führen, eine zusätzliche diplomatische Ebene einführen, wo sie sich wechselseitig über den Stand ihrer Planung informieren, sich mitteilen, worauf sie gegebenenfalls verzichten könnten, wenn der andere auch verzichtet und so weiter und so fort. Die Kriegsbereitschaft, die prinzipielle Kriegsbereitschaft wird von beiden Seiten nicht aufgegeben, aber man einigt sich darauf, neben dieser Kriegsbereitschaft den Willen zu bekunden, die aktuell nicht als Mittel gegeneinander ins Feld zu führen. Was auch immer da rauskommen mag, wird man sehen. Eines ist klar, die USA brauchen die Verständigung in dieser Frage wegen der weitergehenden Pläne, die sie mit den Russen haben. Und diese weitergehenden Pläne sind das, was das Nobelpreiskomitee als Vision von Obama feiert. Ein neues Non-Proliferation-Regime. Keine alten Waffen in falschen Händen. Da sind die USA zu dem Ergebnis gekommen, das wäre einerseits wünschenswert, das können sie aber alleine nicht. Und deshalb machen sie Russland als Atommacht das Angebot, in dieser Frage die Kontrolle mit zu übernehmen. Also machen das Zugeständnis, dass sie, wenn sie ein solches Kontrollregime einrichten wollen, an die anderen Atommächte, die maßgeblichen an ihrer Seite brauchen, als welche, die die Funktion des Aufpassers mit übernehmen und sich in dieser Frage dem amerikanischen Projekt einer Weltkontrolle anschließen. Und es ist überhaupt gar kein Geheimnis, was speziell gegenüber Russland die amerikanische Politik in dieser Frage anstrebt. Die wollen nämlich gerne, dass die Russen sich tatsächlich mit ihren ziemlich großen nuklearen Potenzen dem strategischen Interesse der USA unterordnen. Dass die Russen alle Sonderrechnungen lassen, die sie selbst mit ihrer Atombewaffnung und ihrer Atomtechnologie anstellen. Dass sie alle Projekte stornieren oder streichen, die sie bisher in Konkurrenz zu den USA in dieser Frage mit anderen Staaten unternommen haben und sich stattdessen einem Programm anschließen, wo sie gemeinsam als Atommächte die anderen von dem Besitz solcher Waffen ausschließen beziehungsweise zu gemeinsamen Entscheidungen darüber kommen, wer sie haben darf und wer nicht. Und das ist eine sehr weitreichende Anforderung an die Russen, weil das ist deren Programm gar nicht. Die sehen es ja genauso wie die Amis so, dass sie gerade mit Waffenexporten und mit Waffengeschäften mit anderen Staaten Abhängigkeiten einrichten und verlässliche Gefolgschaft produzieren. Das ist sozusagen das Geschäft, was die USA Russland anbieten. Und man merkt schon, dass dieses Geschäft eine sehr widersprüchliche Veranstaltung ist. Wir bieten euch einen maßgeblichen Platz in der Mitkontrolle der gesamten restlichen Welt in Sachen Atomwaffen um den Preis, dass ihr als Atommacht sämtliche Sonderrechnungen in Sachen Konkurrenz mit und um Gewaltmittel aufgibt und euch in dieser Frage unseren strategischen Gesichtspunkten unterordnet. Man muss sich gar nicht den Kopf drüber zerbrechen, ob das funktioniert oder nicht. Interessant an dem Ganzen ist eigentlich nur, was daraus zu lernen ist über diese schöne neue amerikanische Weltordnung, in der American Leadership wieder funktionieren soll. Frieden, so lernen wir hier, ist aus der Sicht der USA irgendwie schon so etwas wie ein amerikanisches Gewaltmonopol. Irgend schon so etwas wie eine Analogie zum Verhältnis im Innern von Staaten, wo eine Macht, eine Gewalt die Konditionen definiert, unter denen sich bewegt, Interessen verfolgt werden dürfen und alle anderen sich dem unterordnen. Mit dem kleinen, aber nicht ganz unwichtigen Unterschied, dass es sich auf zwischenstaatlicher Ebene eben nicht um ein Gewaltmonopol, ein wirklich durchgesetztes Gewaltmonopol handelt, sondern eben bloß um ein Kontrollregime, das es gibt und das aber immer wieder auch mit Waffengewalt durchgesetzt sein will. Dieses Gewaltmonopol wird auch nicht dadurch menschenfreundlicher, dieses angestrebte Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen den USA und anderen Nationen wird auch nicht dadurch gemütlicher und angenehmer, dass tatsächlich ein amerikanischer Präsident zu dem Ergebnis kommt, ganz alleine schafft er das gar nicht. Da braucht er noch andere potente Mächte dazu, die ihm dabei helfen. Und denen gesteht er glatt, weil er gar nicht anders kann, das Recht zu, dann auch auf der Seite der Kontrolleure zu stehen und nicht auf der Seite der Kontrollierten. Das ist in der Sache nicht weniger widersprüchlich als die Bush-Linie. Bush hat sich auf den Standpunkt gestellt, wenn die USA konsequent Führung zeigen, dann bleibt den anderen gar nichts anderes übrig, als ihnen hinterherzulaufen. Das hat sich blamiert. Die Überzeugungskraft amerikanischen Machteinsatzes hat nicht so gewirkt. An welchem Maßstab hat sich das blamiert? Am Maßstab eben dieses gewalttätigen Ideals. So, mit dem Einsatz amerikanischer Gewalt soll eine eindeutige Klärung der Gewaltverhältnisse auf dem Globus herauskommen. Ein eindeutiges System von Über- und Unterordnung, an das sich alle halten. Und das heißt dann Weltfrieden. Diese Ein- und Unterordnung will Obama genauso. Und insofern ist die Linie Obamas eigentlich nur die umgekehrte Fassung des gleichen Widerspruchs. Man anerkennt die Tatsache, dass auch die anderen Staaten erstens Gewalt sind, zweitens mit ihrer Gewalt zu den USA konkurrierende Interessen verfolgen, drittens speziell am Fall Russlands so gut mit Machtmitteln ausgestattet sind, dass sie ernsthaft den USA Schwierigkeiten machen können bei ihrem Anspruch auf Kontrolle. Also macht man ihnen das Angebot der Einbindung in ein solches übergeordnetes Regime und setzt darauf, dass denen dieses Angebot wichtig genug ist, dass sie alle eigenen Ambitionen in der gleichen Frage dem unterordnen und dafür relativieren. Ob das klappt, hängt natürlich ganz genauso wie bei Bush übrigens daran, ob sich die jeweils angesprochenen Mächte auf die amerikanischen Angebote, die amerikanischen Forderungen, die amerikanischen Drohungen einlassen oder ob sie eben das nur tun oder nur so weit tun, wie es ihren eigenen Berechnungen entspricht und ihren eigenen Interessen für dienlich gehalten wird. Und weil das so ist, sind jetzt alle möglichen Leute von Obama enttäuscht. Die guten amerikanischen Patrioten sind enttäuscht, weil sich gar nicht verwunderlicherweise herausstellt, dass andere Mächte auch dann nicht einfach spuren, wenn man ihnen diplomatisch entgegenkommt. Dass der Unterschied zwischen Drohung und Angebot dann im Zweifelsfall gar nicht einer in der Wirkung ist, sondern schon ein wenig am Inhalt der Angebote hängt, die die USA einem anderen Staat zu machen hat. Also schlägt in Amerika Obama eine Welle der Kritik entgegen. Er bringt ja die Nation genauso wenig auf Erfolgskurs wie sein Vorgänger, wie auch, wenn der Erfolgskurs gar nicht eine Frage des Einsatzes der Mittel ist, sondern sich aus der Frage ergibt, wie die anderen Konkurrenten und Machthaber halt auf amerikanische Politik reagieren und sich auf sie beziehen. Umgekehrt sind die ganzen Idealisten der Weltpolitik diejenigen, die denken, es müsse doch um Frieden, um Verständigung, um Klima und so weiter gehen, mit Obama unzufrieden. Weil die bemerken ganz schnell, und das ist ja auch nicht schwer zu bemerken, dass Obama mit Diplomatie und mit seinen Angeboten an der Linie festhält, die Welt für Amerika zurechtzumachen und da vieles unter den Tisch fällt, was sich der Menschenfreund und Klimafan vielleicht von amerikanischer Politik erwartet hat. Die europäischen Verbündeten sind unzufrieden, weil sie feststellen, ja, dass Obama ihnen jetzt entgegenkommt und sagt, wir verhandeln und reden mit euch, ändert gar nichts an dem prinzipiellen Standpunkt. Wir sind natürlich die Führungsmacht im Bündnis und unsere Strategie ist die Vorgabe für das, wie ihr euch daran beteiligen dürft. Also zeigen Sie dem Obama auch gelegentlich die kalte Schulter, wenn er ankommt und Forderungen an Sie stellt. Überhaupt stellt sich Schritt für Schritt sowas wie Normalität ein. Staatenführer rund um die Welt entdecken einerseits in Obamas neuem Vorgehen Gelegenheiten, ihre eigenen Interessen und Anliegen anders vorzutragen und anders unterzubringen. Die Frage nach dem Ergebnis hängt dann wie immer am Einsatz der Macht und an der Überzeugungskraft von Erpressung, Angebot und Drohung. Wie gesagt, die Wahrheit an diesem Change ist eigentlich nur eins. Im Unterschied zu seinem Vorgänger Bush und übrigens auch auf Basis der weltpolitischen Veränderungen, die dieser ja durchgesetzt hat, im Unterschied zu seinem Vorgänger Bush stellt sich Obama in gewisser Weise der Realität einer multipolaren Weltordnung. Das ist ihr sogenannter Pragmatismus, anerkennt, dass die Beschädigung des amerikanischen Status als Supermacht offenbar doch keine so vorübergehende Sache ist, die sich mir nichts, dir nichts durch ein paar Kriege und Gewalteinsätze beenden lässt, sondern ein längerfristiges Programm, für das die Nation sich ganz neu zurechtmachen muss und für das die Nation auch neue Mittel und neue Wege finden muss. Und für diesen Zweck muss dann die USA jetzt die Staatenwelt unter dem Gesichtspunkt durch, wer lässt sich für was benutzen? Bei wem können wir welche Anknüpfungspunkte finden für deren Funktionalisierung und Instrumentalisierung für amerikanische Politik? Und da scheuen sich die USA glatt nicht anzuerkennen, dass sie an bestimmten Mächten nicht vorbeikommen. Aber sie haben auch überhaupt kein Problem damit, gute Freunde in die Schranken zu weisen, wenn sie amerikanischen Befriedungsprogrammen in den Weg kommen. Und der Rest der Staatenwelt stellt sich so darauf ein, dass er zuschaut, was für ihn aus dieser neuen amerikanischen Linie sich herausholen lässt. Das ist die Realität der sogenannten multipolaren Weltordnung, bei der jetzt die Amerikaner angekommen sind. Und ob das jetzt eine Welt mit weniger Krieg und Gewalt ist, wie das Nobelpreiskomitee zu hoffen meinte, das kann man nun wirklich nicht behaupten. Gut, ich bin fertig. Und zu allen anderen Bereichen der Politik können wir natürlich selbstverständlich in der Diskussion auch noch was sagen. Ich habe mich jetzt auf das Russland-Beispiel konzentriert. aber wenn Fragen oder Diskussionsbedarf zu anderen Abteilungen der amerikanischen Politik besteht, sind die selbstverständlich auch Thema. Achso, entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. Bitte schön.
Ja, ich meine, meine Frage wäre zu Ihren Statements. Meinen Sie, Sie sehen Sie haben zu sehr eine historische Zusammenfassung gegeben, muss ich sagen. Ich meine, es ist nicht gegenwärtig das Problem Amerikas, das ist ein Problem mit Russland, sondern das aktuelle Problem. Obama ist meiner Ansicht nach eher, und auch dieser Problem ist eher, wie wir zum Beispiel in den Fragen, die da ja bei Ihnen anklangen, diese bösen Staaten oder was, also Afghanistan, Pakistan, was sich da tut, und auch mit den Atomwaffen, tun sie so, als wäre es letzten Endes nicht auch unser Interesse, dass Atomwaffen nicht weiter verbreitet werden unter anderen Staaten. Sie tun dann so, als wäre das nur ein Problem zwischen Russland und Amerika und deren strategische Abschreckung oder so. Die war meiner Ansicht nach nie gewertet in Russland und ist auch nicht irgendwie jetzt durch Feuerrüstung in Russland aktuell geworden. Die war meiner Ansicht nach nie gewertet.
Was war nie gefährdet?
Die strategische Abschreckung, das Abrüstungspotenzial Russlands zum Beispiel gegenüber Amerika. Dadurch auch das atomare Gleichgewicht zwischen Russland und Amerika war meiner Ansicht nach nie gewertet. Das ist dann als Bemerkung.
Also zu dem Wir sage ich gleich nochmal was, aber erstmal zur Sache. Ich habe, ob da irgendwas gefährdet war oder nicht, war nicht mein Thema. Was ich dargestellt habe, waren die sehr intensiven Bemühungen der USA und der NATO nach dem Ende der Sowjetunion Russland durchaus auch atomar abzurüsten. Das war ein Ziel der westlichen Politik. Das haben sie verfolgt und sie haben auch schon in vielen Abteilungen Erfolgsmeldungen von sich gegeben, konnte man also in unseren Zeitungen auch immer wieder lesen, nach dem Motto, ach, das Arsenal der Russen, das ist ja sowieso nichts mehr wert. Die sind ja gar nicht mehr in der Lage, damit ein tatsächliches militärisches Gewicht auf die Beine zu bringen. Und das ist ja nicht einfach ein Faktum, sondern das war ein militärpolitisches Ziel, die Russen nach der Seite einer militärischen Großmacht klein zu kriegen und unterzuordnen. Und das war ja auch der Grund dafür, warum die Tatsache, dass Putin an die Macht gekommen ist und gesagt hat, so wie unter Jelzin geht es nicht weiter, im Westen aufgenommen worden ist, übrigens ganz zu Recht, als eine Absage und Feindschaftserklärung gegenüber der westlichen Politik, wie sie bis zu dem Zeitpunkt gegenüber Russland betrieben worden ist. Das hat gar nichts Historisches, sondern das ist die Konsequenz, die die USA aus dem Abdanken der Sowjetunion gegenüber Russland gezogen hat. Eingliederung in den Weltmarkt aber immer, aber nicht so, dass diese Nationen zum ernsthaften Konkurrenten der USA oder anderer westlicher Mächte weder nach ökonomischer noch nach militärischer Seite werden kann. Also das ist nicht eine Lage, sondern es ist ein politisches Ziel gewesen und dieses Ziel hat eben, wie ich dargestellt habe, nicht das Ergebnis erzeugt, und das ist ja das, was der Obama jetzt beklagt, dass diese Ein- und Unterordnung, dieses Kleinkriegen Russlands im amerikanischen Sinne passiert wäre. Also insofern finde ich das ganz verkehrt, das an der Stelle überhaupt irgendwie zu verharmlosen. Man sieht ja richtig an dem Programm, was gegenüber Russland aufgemacht worden ist in den ersten Jahren, dass die Vorstellung der russischen Politik, sie müssen sich überhaupt bloß zur westlichen Ordnung wandeln und müssen selbst bei sich den Kapitalismus einführen. Und dann werden sie schon als gleichberechtigtes Mitglied der Völkergemeinschaft akzeptiert und anerkannt als einen Staat, der Respekt genießt, dass diese Vorstellung sich blamiert hat in dem tatsächlichen Umgang, der mit ihnen getrieben worden ist. Und aus dieser Blamage hat ja der Putin auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen. Ich wollte eigentlich, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich wollte eigentlich gar nicht über irgendwelche Probleme reden, die irgendjemand mit irgendwas hat. Ich weiß nicht, warum oder auf welcher Grundlage eigentlich die Vorstellung, die hat mir bei Ihren Ausführungen so ein bisschen, schien mir bei Ihren Ausführungen so ein bisschen der Leitfaden zu sein. Wenn sich der Präsident der Supermacht hinstellt und sagt, er hat eine Vision einer atomwaffenfreien Welt und die gedenkt er mit Russland umzusetzen. Und man dieser Vision quasi den, sag das mal so, den guten Zweck andichtet, Abschaffung von Atomwaffen, muss man sagen, erstmal ist es nicht ihr Zweck, eine Welt ohne Atomwaffen, sondern das ist erstmal der Zweck, es sollen nur diejenigen welche haben und bekommen dürfen, die diese beiden Lizenzgeber gestatten. Und das sind erstmal und vor allen Dingen erstmal sie selber. Man muss also schon die Feindschaftsdefinition teilen, die die USA aufmachen. Sie haben ein Recht auf diese Waffen und es gibt Staaten, die haben kein Recht auf diese Waffen. Warum eigentlich? Die muss man schon teilen, wenn man kein Problem damit hat, zu sagen, ja, selbstverständlich gehören Atomwaffen zum normalen, in Anführungsstrichen, Besitzstand einer anständigen Militärmacht, heißen sie jetzt England, Frankreich, USA oder Russland, aber gehören auf keinen Fall in die Hände zum Beispiel des Iran. Das hat erstmal mit den Waffen gar nichts zu tun, sondern da muss man ein Urteil haben über die Ziele und Zwecke dieser Staaten. Man muss die Ziele und Zwecke der einen Staaten billigen und die Ziele und Zwecke der anderen Staaten ablehnen, weil sonst kommt man gar nicht zu dem Sortierkriterium, jedenfalls von sich aus als beobachtendes Individuum, kommt man gar nicht zu dem Sortierkriterium. Wenn die welche haben, finde ich, die liegen in den richtigen Händen. Und wenn die anderen sie bekommen, dann finde ich das gefährlich. Und deswegen teile ich Ihre Art, die Sache zu betrachten. Wir, wer immer das sein mag, müssten auch ein Interesse an Nicht-Weitergabe haben, überhaupt nicht, weil ich wollte ja gerade erstmal erläutern, in wessen Händen diese Waffen sich überhaupt als wirkungsvolle Abschreckungswaffe und wirkungsvolles Kontrollinstrument befinden. Und das ist eben nicht der Iran und nicht Nordkorea, sondern das sind erstmal die USA selber, beziehungsweise ihre Verbündeten. Die sind ja auch nicht umsonst die einzigen gewesen, die bisher eine Atomwaffe eingesetzt haben. Also die werden schon wissen, warum sie das gemacht haben. Die kennen die Wirkung dieser Waffen und deswegen legen sie sich die ja auch zu. Als letzte Garantie ihrer absoluten Handlungsfreiheit im Krieg führen. Und das heißt eben, als Bedrohungspotenzial gegenüber jedem, der aus welchem Grund auch immer den USA als Feind unter Beobachtung kommt. Ja, bitte.
Einen Tag nachdem der Obama seine Ankündigung von der atomfreien Welt gemacht hat, haben Sie diese Regierung herausfahren lassen, die sich für uns die Atomwaffen entwickelt haben, das hat sich so verteidigt.
Ja.
Das zeigt im Grunde, was von dieser Rede der atomwaffenfreien Welt zu halten ist. Wenn es aber darum geht, zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen kriegt, dann wird der Präsident sagen, wir werden das nicht zulassen. Dann würde ich Sie fragen, wo denn dann der Unterschied zur Bush-Politik ist.
Der Unterschied zur Bush-Politik bezogen auf Iran liegt zunächst mal auf einer ähnlichen Ebene wie der Unterschied, also formell gesprochen auf einer ähnlichen Ebene wie der Unterschied zum Umgang mit Russland. Die amerikanische Regierung hat sich entschieden, das Ziel der Verhinderung, dass der Iran Atomwaffen bekommt, zu trennen von der Vorstellung, dafür müsse ein Regime-Change stattfinden. Bush hat den Iran als Schurkenstaat tituliert. Er hat quasi das ganze Regime unter Acht und Bann gestellt und hat gesagt, mit diesem Staat können und wollen wir keine Verhandlungen treten, weil er ist seinem ganzen Staatszweck und seiner ganzen Staatsraison her ein Feind der USA und deswegen muss erstmal überhaupt diese anti-westliche Regierung weg, bevor man mit mir, mit diesem Staat, überhaupt mal jeweils wieder in vernünftige Beziehungen treten kann. Bush ist da, das fällt unter den einer der ersten Punkte, die ich erläutert habe, mit dem an den Feinden nötige und unnötige Feindschaftspunkte sortieren. Obama hat es auf die Tour probiert, oder probiert es auf die Tour zu sagen, nein, Regime Change verlangen wir nicht, sondern verlangen bloß in Anführungsstrichen, dass ihr höchst offiziell auf das Ziel, euch Atomwaffen zuzulegen, verzichtet. Dafür wären wir sogar bereit, euch zuzugestehen, freundlicherweise, dass ihr die Atomtechnologie friedlich nutzen dürft. Daran sieht man übrigens erst auch schon mal die Identität mit der Bush-Politik. Weil das ist in die Entscheidungshoheit der USA fällt oder zu fallen hätte, muss man ja eigentlich sagen, was der Iran darf und was er nicht darf, mit welchen ökonomischen und politischen und militärischen Mitteln er sein Ziel einer regionalen Vormacht verfolgen darf. Dass das quasi unter das Lizenzrecht der USA fällt, da sind sie sich ja beide einig. Unterscheiden tun sie sich ein wenig im Inhalt der Lizenz. Also der amerikanische Präsident hat dem Iran das Angebot gemacht, in Anführungsstrichen, wir verzichten quasi auf die prinzipielle Kennzeichnung deines Staates als Schurkenstaat, wenn du auf den Grund verzichtest, weswegen wir dich ursprünglich übrigens mal als Schurkenstaat bezeichnet haben. So, es ist übrigens gar kein Wunder, dass der Iran auf dieses Angebot sehr zurückhaltend, um es mal vorsichtig zu formulieren, reagiert. Weil natürlich kriegt auch der Iran mit, dass das, was die USA von ihm verlangen, im Resultat auf das Gleiche hinausläuft, nämlich auch darauf, dass sie im Prinzip ihre ganze Souveränität in Waffenfragen der Kontrolle der USA unterstellen. Darin unterscheiden sich die beiden Politiken überhaupt nicht. Der einzige Unterschied besteht wirklich darin, dass Obama gesagt hat, wenn ihr das tut, kriegt ihr auch was dafür. Und das, was sie dafür kriegen sollen, ist eben, wie gesagt, dieses berühmte Recht auf friedliche Nutzung der Atomtechnologie. Es ist übrigens, das würde zu Teil führen. Also insofern, das war nicht das, was ich in meinen Schlussworten sagen wollte, dass in gewisser Weise wird diese Rede von einer anderen Linie an der Stelle ja auch genauso beständig. Ne? Wenn tatsächlich ein Staat wie der Iran entschlossen ist zu sagen, wir lassen uns unsere Souveränität, unsere Souveränität über die Frage, mit welchen Mitteln entwickeln wir unsere ökonomische, unsere politische, unsere militärische Macht. Wir lassen uns die nicht von einer anderen Macht vordiktieren und nehmen. Und das trauen wir uns auch zu und dafür haben wir auch die nötigen Ressourcen. Dann steht die amerikanische Politik natürlich bei dem Resultat wieder genau da, wo die Bush-Politik auch gestanden hat. Nämlich wie immer vor der Frage, inwieweit nimmt sie das hin oder inwieweit besteht sie auf dieser Unterordnung dieses Staates gegen amerikanische Interessen. Und das letzte Mittel der Durchsetzung dieser Unterordnung ist, wie wir alle wissen, der Einsatz militärischer Gewalt. Wir werden es ja sehen. Übrigens kann man in dem Verlauf der Verhandlungen mit dem Iran gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr schön studieren, wie dieses Hin und Her von Angebot, Erpressung, Sanktionen, Bedrohung geht. Die iranische Regierung war ja schon mal so weit, dass sie gesagt hat, sie lässt sich auf den Deal ein, die Wiederaufarbeitung auswärts betreiben zu lassen, aber nicht in Frankreich. Und da hat sie gute Gründe für gehabt, weil sie nämlich dem schon mal atomares Material geliefert hat und hat es dann nicht wieder gekriegt. So, dann haben die Iraner eigentlich nur gesagt, sie wollen nicht alles auf einmal verschiffen, sondern in Raten. Daraufhin haben die Verhandlungspartner gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in die Tüte, entweder alles auf einmal oder gar nicht. Das kann man das einerseits in gewisser Weise kindisch finden, man merkt aber auch, wie grundsätzlich da die Gegnerschaft ist. Dass der Iran nach allem, wie mit ihm verfahren worden ist in den letzten Jahren, den westlichen Ankündigungen nicht traut, ist völlig klar. Dass sie ein Mittel ihrer Macht nicht einfach aus der Hand geben wollen, ohne irgendeine Garantie und irgendeine Sicherheit, dass sie dieses Machtmittel jemals, dieses richtig materielle, substanzielle Machtmittel jemals wiederkriegen, ist auch klar. Wenn es denn, muss mal an den Nobelpreis zu erinnern, wenn es denn tatsächlich um Verständigung mit dem Iran ginge, hätte man sicher auch deren Vorschlag zu sagen, man macht das in Raten einlassen können, dass das so gar nicht in Frage kommt. Daran merkt man, wie sehr es dann doch wieder darum geht, dass dieser Staat sich unterordnet. Dass er die Konditionen der Zulassung zur Welt der atomaren, der zivilen Atomtechnologie, dass er sich die wirklich durch Unterordnung erkauft. Und wenn er sagt, nein, das tut er nicht, er will die letzte Kontrolle, die letzte Verfügungsmacht über seine Mittel behalten, dann wird ihm das wieder als Zeichen besonderer Intransigenz ausgelegt, der Beweis, dass es eigentlich gar nicht verdient hat, dass man überhaupt mit ihm verhandelt. Also da merkt man wieder, wie albern das ist, dass sowas unter die Kategorie Verständigung klappt oder Verständigung klappt nicht zu beugen. Es geht halt nicht um Verständigung. Verständigung ist eine Methode und die unterschilt, damit sie überhaupt als Methode in Gang kriegt, in irgendeiner Gestalt ein Angebot an die andere Seite. Dann liegt es an der anderen Seite zu beurteilen, wie weit dieses Angebot für sie überhaupt ans ist. Die USA reist, die amerikanische Politiker reisen im Moment ein wenig durch die Gegend nach der Tour. Wir machen euch doch Angebote. Das ist doch Beweis genug, dass wir mit euch ins Gespräch kommen wollen. Also müsst ihr euch um den Inhalt des Angebots gar nicht groß scheren, weil damit zeigen wir doch schon, dass wir das Interesse daran haben, uns mit euch ins Verbindung zu setzen. Das ist nicht so. Ich wollte noch einen kurzen Nachtrag zu dem Redebeitrag davor machen. Insofern haben die USA mit jedem Staat in Anführungsstrichen ein Problem, der sich anschickt, erstmal auf der Ebene der Gewaltmittel, der sich anschickt, sich eine Art Bewaffnung zuzulegen, mit der er im Zweifelsfall die Forderung, seien sie ökonomischer Politiker oder sonstiger Natur der USA, zurückzuweisen. Das ist ja gerade der Witz an einem Kontrollanspruch gegenüber dem ganzen Globus. Dass dieser Kontrollanspruch, die Wahrheit dieses Kontrollanspruchs steht und fällt damit, und so sehen das die anderen Nationen auch und so gehen sie auch damit um. Damit steht und fällt, welche Machtmittel Nationen den USA in dieser Frage entgegenzusetzen haben. Selbst Europa, das ja nun wirklich, wenn man so will, der beste Verbündete der USA ist, selbst Europa sieht doch die Sache so, dass ohne ohne den Aufbau einer eigenständigen europäischen, eines eigenständigen europäischen Militärs, ohne die Fähigkeit Europas, selbstständig militärische Missionen in der Welt durchführen zu können, selbst Kriegsziele zu definieren, selbst zu entscheiden, was für diese Kriegsziele zu tun ist und was nicht, das nur mit einer solchen eigenständigen Militärmacht überhaupt Einfluss, wirkungsvoll Einfluss zu nehmen ist auf die amerikanische Politik. Wenn selbst die besten Freunde der USA das so sehen, dann ist halt ihre Konkurrenten und Gegner erst recht zu sehen. Deswegen mein Rat am Anfang, es ist ganz, ganz schlecht, wenn man sich die Sichtweise, also unsere Presse regelt ja selbst auch nur so, weil deswegen ist man ja auch gar nicht gewohnt, anders über die Sache nachzudenken. Aber es ist ganz schlecht, sich die Weltpolitik unter dem Blickwinkel derer zu Gemüte zu führen, die in dieser Weltpolitik maßgeblich das Sagen haben, weil dieser Blickwinkel folgt eigentlich immer der Logik, dürfen die das. Kaum macht irgendein Staat auf der Welt irgendetwas und Sie lesen was darüber in der FAZ oder in der Süddeutschen Zeitung, dann folgt der Artikel dieser Logik. Durfte der Karzai das? Durften die Inder das? Durften die Iraner das? Und wir entscheiden immer darüber, ob die das durften oder ob die das nicht durften. Das ist der ideelle Standpunkt eines Kontrolleurs, der die Ziele anderer Staaten, die Absichten, die sie verfolgen, die Interessen, die sie haben, die Mittel, mit denen sie durchsetzen, gar nicht für sich und vorurteilsfrei beurteilt, sondern macht an den Maßstab einer Nation, die das Recht hat, anderen zu sagen, welche Interessen sie überhaupt verfolgen dürfen und mit welchen Mitteln. So sehen unsere Politiker das und so sehen die das deswegen, weil sie tatsächlich diesen Status in der Weltpolitik haben. Weil sie eben diejenigen sind, die sich auf Afghanistan-Konferenzen treffen und entscheiden, was machen wir in Afghanistan. Aber deswegen ist es nicht vernünftig, wenn die Leute, die in den Staaten leben, die zu diesen politischen Mächten dazugehören, sich diese Sichtweise ihrer Herren zu eigen machen und ideell so tun, als wären sie auch die Richter darüber, wer was in Afghanistan oder sonst wo darf. Kommt man der Sache, worum es da eigentlich geht, nämlich nicht näher. Was ein Staat darf, entscheidet sich an dessen Machtmitteln. Und dafür sind die USA wirklich das beste Beispiel. Vielleicht um das Ganze aufzulockern, ist ja nochmal ein schönes Zitat von Obama vorlesen. Der Obama war ja kürzlich in China. Und da hat er über die chinesische Politik Folgendes, unter anderem Folgendes, zu Protokoll gegeben. Ressourcenwettbewerb ist ein anderes Feld der Sorge. Mit seinem schnellen Wachstum und seiner großen Bevölkerung steigt auch die Nachfrage Chinas nach Rohstoffen, ob Öl, Gas oder Mineralien. Aber Rohstoffmerkantilismus ist nicht die adäquate Antwort. Chinas Schritte in diese Richtung haben die legitime Besorgnis wachsen lassen, nicht nur in den USA, sondern auch unter unseren Partnern und unter ressourcenreichen Entwicklungsländern. Das Problem ist nicht nur, dass Chinas merkantilistischer Ansatz Märkte zerstört oder stört, er führt China auch zu einem problematischen Engagement mit Akteuren wie Iran, Sudan, Burma und Simbabwe und unterminiert die Wahrnehmung Chinas als ein Land, das daran interessiert ist, zu regionaler Stabilität und humanitären Zielen beizutragen. Also man muss sich nur mal in Erinnerung führen, wie die USA den ganzen Nahen Osten als Lieferant für amerikanisches Öl hergerichtet haben und ganz Lateinamerika als Hinterhof ihres Kapitals, um zu würdigen, was eigentlich los ist, wenn ein amerikanischer Außenpolitiker, das war übrigens gar nicht, das war nicht Obama persönlich, das war sein Vertreter Steinberg, was eigentlich los ist, wenn ein amerikanischer Präsident sich hinstellt und sagt, Rohstoffmerkantilismus ist nicht die adäquate Antwort. China macht haargenau das Gleiche, was die USA in Lateinamerika und im Nahen Osten mit ihren Ressourcen machen, was Europa macht, wenn sie sich Russland als Rohstoffland gerne zuordnen möchten und darüber rechten, welche Pipelines sie wohin gebaut haben bekommen, damit sie die Kontrolle über die Flüsse haben und nicht die Staaten, wo die Pipelines durchgehen und so weiter und so fort. Wenn China haargenau das Gleiche macht, weckt das legitime Besorgnis und der Grund kommt dann netterweise gleich noch hinterher. Ja, die machen ja mit lauter Ländern Geschäfte, die wir gerade auf die Abschussliste gesetzt haben, von denen wir gerade gesagt haben, die muss man mit Sanktionen belegen, die muss man überhaupt an einer ökonomischen und politischen Aktivität hindern. Und jetzt fliegen die Chinesen einfach hin aus schnödem ökonomischen Interesse und lässt die auch noch am Weltmarkt verdienen. Und so kommen die an uns vorbei zu Mitteln, die ihnen gar nicht zustehen. Das ist der Standpunkt des Lizenzgebers, weil sie die ganze Welt gleich betrachtet unter dem Gesichtspunkt, was an dem, was China macht, ist eigentlich, konterkariert eigentlich unseren Anspruch, immer zu sagen, wer darf mit wem Geschäfte machen, zu welchem Zweck und in Unterordnung unter unseren Zugriff auf Ressourcen, der sowieso allem anderen vorzugehen hat. Das habe ich gemeint mit, so betrachtet ein Lizenzgeber die Welt und so betrachtet er die Taten anderer Staaten als Beiträger oder Störung zu seiner Kontrolle und seiner ökonomischen Nutznießung oder als Störung, einfach bloß schon deswegen, weil er das Gleiche macht wie man selber, bloß in Konkurrenz dazu und dazu sogar auch noch die Machtmittel hat. Also man ihn auch nicht einfach daran hindern und ihm das auch nicht einfach verbieten kann, wie man das bei anderen Staaten vielleicht kann. Und offenbar befürchtet der Repräsentant amerikanischer Interessen auch gar nicht, dass dieser Vergleich irgendjemandem auffällt, sondern er findet das offenbar ziemlich selbstverständlich oder tut zumindest so, als ob die ganze Welt das eigentlich genauso sehen müsste wie er. China, Zugriff auf Ressourcen in Konkurrenz zu uns, unerhört. Ja, ich finde es zwar schade, weil zu dem ganzen Zeug natürlich noch sehr viel mehr zu sagen wäre, aber wenn es keinen Diskussionsbedarf gibt, kann man ihn ja auch später zwingen. Also, gibt es noch den Wunsch nach Aufklärung in irgendwelchen weiteren Abteilungen oder soll man das dann beenden?
Ich wollte nochmal sagen, also irgendwie ging Ihr Ausblick, den Sie geben, sehr militärisch und sehr traditionell, wenn ich das mal so sagen kann.
Sehr was?
Traditionell. Ist nicht eher das, was wir gerade erleben, zum Beispiel ein internationaler Aufbruch, dass eben in Zukunft stärker internationale Themen, ich meine jetzt Klima, dass wir erstmals das Klima weltweit betrachten, dass die Amerikaner sozusagen das auch als Thema erkennen, dass die Möglichkeit besteht, dass internationale Gremien gestärkt werden, dass also letzten Endes nicht mehr so eine Art Hegemonie herrscht in Zukunft, sondern eine echte Teilung von Verantwortung, dass es dabei auch um Demokratie geht letzten Endes. Das Wort haben Sie überhaupt nicht gebraucht sozusagen. Ist das nicht auch eine Forderung und eine Perspektive? Ihre Perspektive müsste sein, alle Länder der Welt müssten versuchen, wenn sie das so analysieren wie Sie, irgendwann mal die Atomwaffe zu kriegen, damit sie nicht mehr Restplatte ist, sondern alle miteinander adressen können in der Welt. Doch, das folgt als Analyse, wenn das so richtig wäre, aber es geht dann nicht.
Ich habe nicht Partei für die Gegner der USA ergriffen. Das war, glaube ich, so nicht misszuverstehen, sondern ich habe nur darauf hinweisen wollen, dass es sowieso verkehrt ist, in dieser Frage für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen. Ich habe nicht, ich habe kein alternatives Rezept für die Konkurrenz zwischen Nationen im Hinterkopf gehabt und damit hinterm Berg gehalten oder was auch immer, sondern ich hab gesagt, das ist halt das, worum es in der Konkurrenz der Nationen geht. ist darum ein ganz einfaches Beispiel. Wenn sich die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung hinstellt und sagt, wir müssen Deutschland so aus der Krise führen, dass es stärker wird als vorher, es gibt keine besetzten Plätze auf dem Weltmarkt, wir müssen also zuschauen, dass wir eher als die anderen die Plätze besetzen. Dann redet sie über Konkurrenz. Dann redet sie darüber, dass ein Markt für Autos die deutsche Firmen zu Geld machen, in Konkurrenz und Gegnerschaft zu den Firmen anderer Länder passiert und dass der Reichtum, der da angeeignet wird, den der eine hat, dem anderen fehlt. So, darüber redet sie. Und da habe ich sagen wollen, weil es darum geht, weil es um wechselseitige Ausnutzung und wechselseitige Schädigung geht. Deswegen sehen Staaten zu, dass sie Machtmittel akkumulieren, mit denen sie andere Staaten im Zweifelsfall auch dazu zwingen und erpressen können, das zu tun, was sie von ihnen wollen. Deswegen sind sie mit dem bloßen Handel, mit dem bloßen Kaufen und Verkaufen von Produkten aneinander nicht zufrieden. Das war mein Thema und nicht die Frage, für wen ist man dann in dieser Konkurrenz. Ich bin da erstmal für überhaupt keinen, sondern ich finde diese ganze Art, überhaupt Reichtum zu produzieren und anzueignen und darum dann auch noch militärisch zu kämpfen, kritikabel und schädlich. Und ich würde das auch ein bisschen anders sehen als Sie, was es mit dieser internationalen Ebene auf sich hat. Dass die Staaten, die sich so ins Gehege kommen, auch noch die Notwendigkeit verspüren, quasi getrennt und neben ihrer Konkurrenz Gesprächsforen einzurichten, wo sie sich dann darüber verständigen, wie weit sie es in dieser Konkurrenz treiben wollen, wie weit sie sich wechselseitig Zugeständnisse machen wollen, was sie sich da wechselseitig aufzwingen können bei der Bewältigung von Schäden, die sie produzieren. Das finde ich gar nicht erstaunlich, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, was jetzt an dem, worum es bei der Weltpolitik und bei der Konkurrenz der Nationen geht, dadurch besser wird, dass diese dritte methodische Ebene auch noch eingezogen wird. Es gibt nicht in dem Sinne gemeinsame Probleme, sondern der Beschluss, etwas zu einem gemeinsamen Problem zu erklären seitens der Nation, hat immer den Ausgangspunkt, dass sie feststellen, da produziert ein anderer Schäden an meinem Interesse und die kann ich alleine nicht bewältigen. Da brauche ich dessen Hilfe dazu. Das ist auch bei der Klimafrage so, war das so genannt. Wenn es wirklich ein gemeinsames Problem wäre, das könnte man ja auch mal ganz schlicht sagen, dann wäre ja auch nichts einfacher, als sich zusammenzusetzen und sich zu überlegen, wie werden wir dessen Herr. Aber so geht es doch auch solchen Konferenzen gar nicht zu. Es ist doch gar nicht so, dass die Nationen sich da friedlich, schiedlich vereinbaren und sagen, wir haben jetzt ein gemeinsames Problem entdeckt, das besteht ungefähr in Folgendem. Unsere Experten haben uns folgende Erläuterungen dazu gegeben, wo es herkommt. Jetzt beschließen wir mal gemeinsam ein Programm, wie wir das aus der Welt schaffen und verteilen die Kosten gerecht unter den Beteiligten. So geht es doch gar nicht zu auf diesen Konferenzen. Es ist doch einfach eine falsche Vorstellung, die übrigens auch durch jeden Zeitungsbericht darüber dementiert wird. Frau Merkel fährt nach Kopenhagen, Obama oder amerikanischer Vertreter, immer unter dem Gesichtspunkt, was springt da für die deutsche Vorstellung davon, was eine Klimakonferenz zu beschließen hätte, raus. Inwieweit kriegen wir die anderen dazu, sich unserem Konzept anzuschließen? Und da macht sie doch auch gar kein Hehl daraus, dass von solchen Entscheidungen zum Beispiel auch abhängt, inwieweit deutsche Firmen, die sich auf bestimmte Sorten von Technologie spezialisiert haben, darüber neue Geschäftsgelegenheiten geschaffen werden oder nicht. Das sagt sie doch auch ausdrücklich so. Das ist das Erste. Und das Zweite, also gerade bei diesem Thema kann man das doch ganz deutlich sehen, dass es kein gemeinsames Problem ist. Das sieht man doch auch schon daran, dass die verschiedenen Staaten doch ganz unterschiedlich davon betroffen sind. die Festlegung von selbst wenn man über sowas redet wie die Festlegung von CO2-Ausstoßgrenzen im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Das ist abenteuerlich, wenn man das unter dem Gesichtspunkt des gemeinsamen Problems ernsthaft diskutiert. Weil im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt heißt selbstverständlich, diejenigen, die sowieso schon die reichsten und mächtigsten Staaten der Welt sind, dürfen natürlich auch am meisten Dreck in die Luft schmeißen, weil anders geht ja ihre Wirtschaft nicht. Und die anderen, die haben ja eh nichts und deswegen können sie auch gar nicht viel Ausstoß produzieren, also brauchen sie dann ja auch, aber auch nicht, oder wird ihnen gar nicht in Aussicht gestellt, auch zu den Reichen aufzuschließen. Und wenn sie das wollen, kann man dann gleich wieder lesen, zum Beispiel in China, na, das geht natürlich nicht, dass die Chinesen ihren Weg zur ökonomischen Großmacht in gleicher Weise gehen, wie wir das vor 30 Jahren gemacht haben. Also da ist einfach das Bild, die treffen sich doch international und reden miteinander darüber, über die Probleme. Das wäre quasi der erste Schritt zu einer Verständigung. Ja, aber irgendwas werden sie sich schon irgendwann verständigen. Aber die Vorstellung, sie würden dann tatsächlich ihre Gegensätze und ihre Konkurrenzstandpunkte hintanstellen im Interesse eines großen Ganzen, die ist mal nicht verkehrt und die planiert sich auch an jedem Zeitungsbericht darüber, was da tatsächlich vorgeht. Zu dem Punkt vorhin noch mal mit dem, meine Kritik amerikanischer Weltpolitik wäre ein heimliches Plädoyer für die anderen, sich genauso aufzuführen. Man muss das iranische Regime überhaupt nicht mögen, um ein objektives Urteil darüber zu fällen, was sie treiben. Und das ist was anderes, als zu sagen, ich finde das gut. Ich habe versucht zu erläutern, dass der iranische Staat auf den Standpunkt, er braucht Atomtechnologie und im Prinzip damit auch die Potenz zur Waffe, aus gar keiner anderen Berechnung kommt. Das ist haargenau die gleiche Berechnung wie jeder andere existente Atomwaffenstaat auch. Da liegt keine besondere Bosheit dieses Regimes vor, da liegt kein besonders verwerfliches Interesse dieses Regimes vor, sondern da liegt bei diesem Staat natürlich genauso kritikabel wie bei jedem, ganz schlichte und überall sonst akzeptierte und geläufige Standpunkt vor, wenn wir in der Region was zu sagen haben wollen, wenn wir sicherstellen wollen, dass andere Staaten in unserer Umgebung das machen, was wir wollen, dann müssen wir in der Lage sein, auch militärisch zu einer militärischen Bedrohung in der Lage sein. Das ist haargenau der gleiche Gedanke, den auch die Europäer haben, wenn die sich eine eigene Militärmacht zulegen. Mehr wollte ich erstmal gar nicht sagen und habe mich weder dazu geäußert, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich habe mich nur dagegen verwahrt, dass man quasi gleich aus der Brille, von der Brille des eigenen Staates her, das Streben der einen nach Waffen für legitim und unberechtigt und verständlich erklärt und bei den anderen von vornherein sagt, dass die das wollen, das kann doch nur Ausweis eines verwerflichen Zwecks sein. Das halte ich für keine korrekte Art und Weise, die Sache zu betrachten. Und das war kein Plädoyer für die eine oder andere Seite, ganz im Gegenteil. Ja.
Dazu sehen Sie nicht bei den katholischen Staaten zusätzliche Interessenkonflikte, also zusätzlich zu den Waffen zu sehen, auch zu bekommen, zusätzlich zu den Gleichgeschaltungen, die sie haben, um eben ihre diktatorischen Strukturen zu sichern, letztendlich also Mittel. Man braucht ja gar nicht in die Säule zu halten, nicht? Das ist gleichwillig, das ist glaube ich genug. Deswegen sind sie da gar keine Unterschiede.
Nein.
Weil sie alles unter diesem wirtschaftlichen Gleichschutzgesichtspunkt sehen und nicht, schon mal bemängelt, das ist bei Ihnen das Wort Demokratie an keiner Stelle vorkommt, bei Ihnen ist alles wirtschaftlich, militärisch geprägt und das ist ein Komplex, das bei Ihnen sozusagen dann gegenseitig bedingt. Nicht? Also mit Wirtschaftsschwur, mit militärischer Macht hat man die Möglichkeit, sich wirtschaftliche Ressourcen zu erschließen. Nicht? Und dann kommt die Logik wieder auf sich selbst zu lassen. Sie sehen auch nicht, dass in der Demokratie, letzten Endes auch in der demokratischen, in der amerikanischen Gewalt, die die ohne Zweifel hier haben, nicht? Dass die, ja, gut, das klingt jetzt komisch, dass die aber letzten Endes demokratisch kontrollierbar ist. Insofern als auch ein Wechsel stattfindet. Und da zum Beispiel die Durchschläge nach Obama.
Ja, wissen Sie, ich habe mir angewöhnt, Staaten danach zu beurteilen, was sie tun. Und ich halte, also zu der Unterscheidung Demokratie, Diktatur könnte man vieles sagen. Will man mich mal auf ein paar Bemerkungen in dieser Hinsicht beschränken. Also sicherlich, die USA ist eine Demokratie. Ich kenne die Logik, die Sie jetzt ausgebreitet haben, immer ungefähr so, dass wenn man zum Beispiel an der Stelle sagt, naja gut, das ist eine Demokratie, aber wenn ich mir so anschaue, was Sie im Zuge des War on Terror bei sich im Innern für eine Ordnung geschaffen haben, wenn ich mir anschaue, was Sie so in Guantanamo veranstalten und so weiter und so fort, dann muss ich sagen, offenbar ist mit Demokratie sehr viel vereinbar, sehr viel vereinbar an Gewalt und Unterdrückung, die offenbar mit der Frage, was für eine Sorte Regierungssystem herrscht, da herzlich wenig zu tun hat. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht so richtig sehen, was jetzt der Gewinn daran ist, wenn das Einrichten eines Militärgefängnisses demokratisch kontrollierbar ist. Das ist richtig, das ist demokratisch kontrollierbar, das wird ja auch demokratisch kontrolliert. Da verwickelt sich die ganze Nation, das ist vielleicht der Unterschied zu dem, was Sie Diktatur nennen, da verwickelt sich die ganze Nation in eine Debatte um die Frage, müssen wir mit unseren Feinden wirklich so umgehen? Welches Ausmaß an Grausamkeit ist erlaubt, um der nationalen Sicherheit zu dienen und welches passt zu unserem System nun wirklich endgültig nicht mehr? Dann einigen sie sich gemeinsam auf ein Grausamkeitsniveau. Und das hat den großen Vorteil, dass dieses Grausamkeitsniveau dann tatsächlich national abgesegnet ist und keiner mehr sagen kann, dass es ihm nicht passt. Also ich meine, dass die Unterscheidung, die Sie da einführen, ob ich gar nicht sehen würde, dass das unterschiedliche Regimes sind, natürlich sehe ich das. Ich wollte nur sagen, in der entscheidenden Frage, über die es bei dieser Atomwaffenfrage nun mal geht, und die heißt nationale Sicherheit. Da unterscheiden sie sich wirklich nicht.
Ich würde tatsächlich auch mal vorgekommen, die Idee, dass Atombombe in einer Diktatur gefährlicher wäre, ist das schon allein mit Hiroshima wieder geht. Demokratisch von
ich habe nicht gesagt, dass die Bomben insgesamt gut sein können. Aber die Logik hier heißt doch, der Logik kann man hier überhaupt nicht folgen. Selbst wenn die Analyse richtig wäre, ja, dann würde die Fährte ist das der Schluss, den man daraus zieht. Also entweder man muss doch einen positiven Schluss ziehen können. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die. Sie haben das bisher gar nichts dazu gesagt, aber wahrscheinlich ist Ihr Schluss, dass Sie das freiheitliche wirtschaftliche System ablehnen, Demokratie ablehnen und so eine Art, ich weiß nicht, was Sie wollen, also nach nichts dazu gehört bisher, aber man kann doch nicht so eine Analyse drehen, auf Deutsch. Ich meine, wenn man so eine Analyse Menschen vorliegt, das weiß ich nicht. Ich wollte nicht, dass Sie sagen, das ist ja wunderbar, was die Amerikaner da machen, also das muss man alles ablehnen, da würden Sie auch. Das ist ja alles in Ordnung, dass dieser Militär ist. Supermarkt revolutioniert, dann ist es richtig. Das wird bestehen, das bezweifelt ja auch keiner. Ja. Aber man kann ja nicht so eine Analyse vorstehen lassen. Und dann alle Studien darauf zurückführen. Die Verteilung des Wirtschaftssystems, alles, das politische System, alles wird darauf zurückgeführt auf diesen Verteilungskonflikt, auf diesen wirtschaftlichen Weg. Und der wird mit den militärischen Mitteln und dann ist natürlich jede Demokratie eine Scheindemokratie, die nicht kontrolliert werden kann. Das ist doch ganz klar, dass man dann solche Folgerungen ziehen kann. Deswegen, also so eine Analyse zu machen, ohne dann wirklich einen gewissen Ausblick zu geben, was man denn im positiven Sinne entgegenstellen könnte, ist schwierig für mich.
Der Haken an Ihrer Rede ist eigentlich das Mann. Weil Sie vermissen eine Alternative auf einer Ebene, wo ich wirklich sagen würde, da habe ich auch wirklich keine anzubieten, da würde ich auch gar keine anbieten wollen. Ich habe nicht umsonst am Anfang diese Lobhudelei von dem Nobelpreiskomitee zitiert. Es ist ein Unterschied. Ich kann da nur noch erstmal nur noch dran erinnern, es ist ein Unterschied, ob man die Weltpolitik vom Standpunkt derer beurteilt und danach besseren Lösungen sucht, vom Standpunkt derer, die sie machen, die über die ökonomischen und politischen Verhältnisse in einem Land praktisch entscheiden und aus den Entscheidungen, die sie da in ökonomischer und politischer Hinsicht treffen, dann auch Konsequenzen zum Beispiel für ihre militärische Aufrüstung ziehen. Oder ob man sie vom Standpunkt eines Menschen betrachtet, der in einem solchen Land lebt, der erstmal gar nicht einer ist, der in diese Rolle des Entscheidungsbefugten hineingestellt ist, sondern erstmal einer, der diesen Entscheidungen unterworfen ist, der normal seine Brötchen verdienen muss, der Politik Folge zu leisten hat und der sich jetzt einen Reim drauf machen will und sich erklären will, was treiben die da oben eigentlich. Und für die Frage und in diesem Mann vermischen Sie ein bisschen diese beiden Fragen in unguter Weise. Für die Macher der Politik, das habe ich vorhin mit meinem Beispiel von Herrn Merkel sagen wollen, ja, für die gibt es in der Tat deswegen keine Alternative, weil das halt das Programm ist, das sie sich vorgenommen haben. Wenn man wie eine deutsche Bundesrepublik sich vornimmt, aus einem Land einen florierenden kapitalistischen Standort zu machen, der möglichst viel am Weltmarkt verdient, dann folgt aus diesem Beschluss und der Einrichtung eines Staates, so wie das bei uns nach 1949 erfolgt ist, genau die Politik, die gemacht worden ist. Und ich habe auch nicht gesagt, die hätten eine andere machen sollen, sondern ich habe versucht zu erklären, warum das notwendigerweise ist. Dass Staaten, die sich der Pflege einer kapitalistischen Ökonomie verschreiben, auch nie zufrieden sind mit den ökonomischen Quellen, die sie bei sich im Land haben, dass die sofort unter dem Gesichtspunkt antreten, erstens, wir müssen die Ressourcen der ganzen Welt benutzen, zweitens, wir müssen unsere Waren in die ganze Welt verkaufen, Exportweltmeister hieß das, drittens, damit kriegen wir es mit lauter anderen Staaten zu tun, dann müssen wir schauen, was machen die, was haben die für Interessen, folgen die unseren, wenn wir denen was verkaufen wollen und so weiter und so fort. Das ist deren Programm und das verfolgen sie und da ist es manchmal ganz nützlich, sich klar zu machen, nach welchen Prinzipien und Gesichtspunkten und Zielsetzungen verfolgen sie dieses Programm und was kommt da raus. Und da wollte ich erstmal an der amerikanischen Variante dieses Programms sagen. Die USA haben es so weit gebracht, übrigens die Europäer bis zu einem bestimmten Punkt in der Hinsicht durchaus auch. Die Amerikaner haben es so weit gebracht, dass sie an der ganzen Welt verdienen. Das ist tatsächlich so etwas wie eine globale Wirtschaft gibt, wo überall amerikanisches Kapital rumflitzt und Dollars vermehrt. Und insofern ist es nicht, das war mein Eingangsstatement, nicht einfach ein eine Anmaßung, wenn die USA sagen, wir müssen die ganze Welt kontrollieren, sondern die haben wirklich ein Kontrollbedürfnis. Es ist für die wichtig, wie die Chinesen mit ihrem Import und ihrem Export und ihrem Yuan und so weiter umgehen. Und das ist nicht einfach eine Allmachtsfantasie eines von Politikern, sondern eine wirkliche Notwendigkeit aus dem her, wie ihr Programm heißt, und deswegen nenne ich das auch Imperialismus, das sie da betreiben. Wenn man sich das klar macht, wie soll man, dann verbietet sich erstmal die Frage, wie kann man das anders machen? Das kann man gar nicht anders machen. Die ganz andere Frage, die Sie aufgeworfen haben, aber das ist wirklich ein anderes Thema, ist, was folgt aus dieser Analyse für die Leute, die für dieses Programm in Anspruch und in Dienst genommen werden. Für die Leute, den Reichtum produzieren, der dann sich in den Bilanzen der Unternehmen und in den Staatshaushalten der Staaten niederschlagen. Was für die daraus folgt, ist eine völlig andere Frage, als was folgt daraus für einen Obama oder eine Merkel oder einen Herrn Medvedev. Zumindest halte ich es, um nochmal den Vorwurf des mangelnden Realismus zurückzugeben, ich halte es für mindestens genauso unrealistisch, sich immer neben die Politik zu stellen und zu sagen, man entdeckt in ihr positive Tendenzen, wenn die da oben doch immer alles richtig machen würden. Ich entdecke an ihr keine positiven Tendenzen. Es ist mir schlicht ist schon einfach bei zur Kenntnisnahme dessen, was sie treiben, nicht möglich. Und das habe ich versucht, hier heute die Gründe dafür zu sagen, warum ich die nicht entdecke. Im Übrigen hat das eine Analyse so an sich, dass sie erstmal im hegelischen Sinne negativ ist. Ja, bitte, machen wir.
Ja, in der letzten Stichwort ist mir eigentlich mal richtig klar geworden, worum es ihm geht, dass man letzten Endes sozusagen eine total Kritik des
Das freut mich. Eine Welt Wirtschaftskrise hat die DDR jedenfalls nicht hingelegt, was die Zerstörungspotenz von Wirtschaftsordnung so angeht. Ne? Aber das nur nebenbei. Ich wollte auch überhaupt nicht für ein Alternativmodell Partei ergreifen. Ich wollte erstmal schlicht darauf hinweisen, und das gilt übrigens auch für China, ich habe doch nicht bestreiten wollen, wie käme ich dazu, dass Länder vom Handel Nutzen haben. Ich habe nur davor gewarnt, den Nutzen, den Länder vom Handel haben, zu verwechseln mit dem Nutzen der Bevölkerung von diesem Handel. Und gerade das kann man übrigens an China wunderbar studieren, dass das ja nun wirklich nicht identisch ist, zu sagen, China steigt zur Weltwirtschaftsmacht auf, das tut sie mit, und die chinesische Bevölkerung lebt seit der Entwicklung zum Kapitalismus ein Leben in Saus und Braus, und was Schöneres haben die sich noch nie vorstellen können. Das ist doch ganz offensichtlich nicht der Fall. Ich will ja jetzt gar nicht in den Gründen für den Hunger in der Welt und sowas einsteigen, aber dass die gerade die Art und Weise, wie die maßgeblich betroffenen Staaten jetzt Krisenbewältigung betreiben, ist doch eigentlich der beste Ausweis dafür, dass entweder ein Wachstum des Kapitals zustande kommt, also die Unternehmen Gewinne machen, oder wenn sie das nicht tun, diejenigen, die für den Gewinn arbeiten dürfen, vorher für den Gewinn arbeiten durften, nicht mal mehr das dürfen. Also insofern bewundere ich in gewisser Weise Ihren Optimismus, aber diese Identität, die Sie jetzt behaupten, mit dem Aufstieg zu einer kapitalistischen Weltmacht, sei sozusagen das Wohlergehen der Bevölkerung quasi ein automatischer Nebeneffekt, über den man sich freuen kann, der finde ich, der blamiert sich ein bisschen an der Realität. Von Ländern wie Argentinien und sogar zu schweigen. Außerdem, auch das müssen Sie mit aus Ihrer Kenntnis der Entwicklung des Kapitalismus in den letzten 20, 30 Jahren wissen, auch nach der Seite hin hängt selbst das, nämlich inwieweit, in welchem Maße und welchem Umfang die abhängig Beschäftigten Nutzen ziehen im Sinne eines halbwegs verträglichen Lebensunterhalts vom Kapitalwachstum, schwer davon abhängt, in welchem Land dieses Wachstum stattfindet. Auch schon vor der jetzigen Krise hat es in dieser Frage Gewinner und Verlierer gegeben. Da sind manche Länder zur Weltwirtschaftsmacht aufgestiegen und andere sind an dem Versuch, das zu tun, kaputt gegangen. Dieses Bild einer allgemeinen Verbreitung weltweiten Wohlstands durch Entwicklung des Kapitalismus kann ich irgendwie in der Realität nicht so ganz wiederentdecken. Ja, in Deutschland hat man es vergleichsweise gut getroffen, das stimmt. Muss man den Vergleich immer so an der richtigen Stelle ansiedeln.
Über die Klasse ist das nun mal, was auch gar nicht stimmt, wenn man meint, ist China reich geworden, durch den Kapitalismus weiter sein, den Markt zu nutzen musste und nutzen konnte und sich dadurch Reichtum angeeignet hat und Stärke und Fuß gewonnen hat. Aber das ist doch falsch, dass damit gleich den Leuten dadurch gut ging in dem Land.
So ist es.
Also, weil das ist ja wie die Vorstellung von dir, denke ich. Das meint, jetzt ist Kapitalismus und da sieht man nicht nur Länder werden ausgebeutet, sondern auch Länder werden reicher. Aber dann muss man sich mal vielleicht fragen, warum werden die überhaupt reich? Und stimmt es überhaupt, dass dann die Leute, die in dem Land leben, reich sind oder dass es ihnen gut geht? Das wäre mal so eine Frage.
So Länder, die müssen ja noch nicht gleich reich werden. Ist ja so, und auch die Welt der Rechtsfragen, dass für den Reichtum ja schon bedeutet, eventuelle Wohnungsfragen. Ich habe ja zum Beispiel, also ich habe ja in der Zeitung nie geschrieben, sogar in den Staaten wie Hongkong, also Hongkong, ist ja die ehemalige Vorkolonie. Habe ich in der Zeitung gelesen, da gibt es sogenannte Käfigbiegel, die leben in Käfigen, in Hundekäfigen, die vermietet werden, doch in der Stadt, weil es da extrem wenig Wohnraum gibt. Das heißt, die werden vermietet, in zwei quadratischen Käfigen, Familien mit vier Personen, die schichtweise arbeiten.
Spricht der Bürger gegen Kapitalismus? Menschen.
Ich glaube, dann können wir die Debatte auch mal beenden. Nichts Inhaltliches in China, sondern ich wollte Ihnen methodisch mal was zu bedenken geben. Sie argumentieren immer von dem Standpunkt aus, aber man sieht doch, wenn es kapitalistisches Wachstum gibt, dann fällt doch für die Leute auch was ab. Ja, das wäre ja auch noch schöner, würde ich da mal sagen. Das sollen ja auch schließlich auch Leute arbeiten und was produzieren und zwar gewinnen. Dann wird man wohl auch in China nicht umhinkommen, denjenigen, die für den Gewinn arbeiten sollen, was zu zahlen, und das schlägt sich dann auch in zahlungsfähiger Nachfrage auf einem Markt nieder. Das Argument gegen sie war aber ein ganz anderes. Das Argument war nicht die Behauptung, und Kapitalismus entwickelt sich so, dass für niemand anders was abfällt. Das war gar nicht das Argument. Sondern das Argument war, genau dieses Argument beim Wachstum, wenn Wachstum existiert, fällt doch auch immer für die Leute was ab. Gerade die Sache so zu betrachten, ist eigentlich die Bestätigung des Arguments. Also geht es nicht darum, dass es den Leuten gut geht, sondern das Gutgehen ist an eine Bedingung geknüpft. Und zwar an die absurde Bedingung, dass erstmal der Reichtum in fremder Hand wachsen muss, bevor und als Voraussetzung dafür, dass man selber ein Einkommen bekommt. Und das war der Einwand gegen diese Sache, immer das so quasi von den Standpunkt aus zu betrachten. Es könnte doch auch eine kapitalistische kapitalistische Produktionsweise geben, in denen alle Leute verelenden. Nein, das war nicht behauptet und das war auch nicht das Argument. Sondern das Argument war, wenn das Finanzieren eines halbwegs erträglichen Lebens durch Arbeit fürs Kapital an die Bedingung Wachstum geknüpft ist, dann steht und fällt der Lebensunterhalt der Leute von Argentinien über USA bis hier und auch in China damit, erstens, ob sie überhaupt Zugang dazu haben, zweitens von den Konditionen ihrer Arbeit und drittens, und das war mein Argument vorhin, dann auch noch daran, wie diese Nation in der Konkurrenz der Nationen wegkommt. Ob sie sich wie die USA, wie Deutschland zur Weltwirtschaftsmacht hocharbeitet, oder ob sie es wie Argentinien probiert und pleite geht und dann die Leute alle verelenden. Da kann sich der Einzelne hinstellen und so viel arbeiten, wie er will, im Zweck und so viel Bescheidenheit an den Tag legen, wie er will. Das ist überhaupt nicht der Maßstab dafür, ob er überhaupt von dieser Wirtschaftsordnung was hat. Und das war die Kritik. Und es war nicht die Behauptung, der ganze Kapitalismus besteht darin, dass alle Leute immer verelenden. Das war gar nicht, die Opposition, gegen die sie anargumentieren müssen. Das war schon ein bisschen härter gemeint.
Ich kann noch einen Anlauf machen. Ich habe ja Ihre Beiträge sehr aufmerksam bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass Sie scheinen in diesem Sinne auf Kriegsfuß zu stehen, was das Verhältnis betrifft zwischen Analyse einerseits und andererseits einer Mischung aus Umständen und heftiger Parteilichkeit, bin ich in diesem Zustand. Also die Analyse von hier über die moderne Weltpolitik am Beispiel von Obama da. Die hat halt ergeben, dass sie, erstens bei Obama, zweitens bei den Russen, drittens bei den Deutschen, viertens und hier auch noch bei den Iranern, lauter grauslige Typen unterwegs, die Subjekte der Weltpolitik verfolgen Zwecke und legen sich dementsprechend Mittel zu, das ist zum Auswachsen, wie immer zum Standpunkt eines Menschen, der deren Macht folgen muss. Das habe ich daraus gehört. Ihr erster Eindruck von dieser Analyse war gewesen, diese Analyse kann unmöglich stimmen, weil dann könnte man ja, wenn es so wäre, könnte man ja keine Hoffnung auf eine bessere Welt haben, sondern müsste aus dem Resultat der Analyse, aus dem grausigen Resultat der Analyse, müsste man folgern, so muss es immer weitergehen auf der Welt. Das war die erste Einstellung. Ne? Naja, und dazu möchte ich sagen, der Referentin ist in die Schuhe zu schieben, was sie an Garstigkeiten über ihren Analysegegenstand aufgetischt hat. Das ist schon ein bisschen, habe ich jetzt hier als erschlagenes Stück empfunden. Außerdem ist es logisch etwas bedenklich, aus einem Analyseergebnis, was einem nicht passt, Schluss zu folgen, dass dann die Analyse verkehrt sein muss, damit ich an meinen Vorstellungen von einer besseren Welt festhalten kann. Na gut, dann hat es ja einen Fortschritt in der Debatte gegeben. Und Sie haben jedenfalls eines zur Kenntnis genommen. Unsere Gastreferentin hat aus ihrem Befund, dass sind lauter grauslige Typen unterwegs, dann durchaus auch mal den daraus logisch und moralisch einzig senkrechten Schluss präsentiert. Dann soll man sich halt gegen alle diese Gauner aussprechen. Das haben sie geschnallt, indem sie in ihrem nächsten Beitrag darauf abgehoben haben. Also sie haben die Ablehnung der Weltpolitik und ihrer maßgeblichen Betreiber im nächsten Anlauf herausgehören. Wollten sich aber dieser Ablehnung ganz und gar nicht anschließen. Im Gegenteil, sie haben der Referentin die arge Würde aufgeladen, solange sie zu den von ihr verworfenen Angelegenheiten keine nettere Alternative nennen kann, solange finden sie die Analyse unglaublich. Auch das ist wieder ein gewaltiger logischer Schnitzer, hat sie ja darauf aufmerksam gemacht. Zu diesen Zuständen kann und will sie gar keine Alternative haben. Und die beharren wir ja nicht. Dann haben sie beide gemacht mit, aha, jetzt habe ich es raus. Sie lehnt ja den ganzen Scheiß ab. Also war ihre Schlussfolgerung, dann muss ich theoretisch Partei ergreifen für alles, was da abgelehnt wird. Tja, Sie haben ja einige Beispiele präsentiert, wie man dann denken muss, wenn man das gutheißen will, was wohl alles angegriffen worden ist. Da ist mir aufgefallen, eine ziemlich eigenartige Kombination ihrer Gedankenführung. Einerseits die Abteilung Umständen. Könnte es nicht einfach alles viel schöner sein, als es ist. Aber sehr bald haben sie diese Abteilung Wunschdenken kombiniert mit einer, in ihren eigenen Worten, mit einem Realismus. Bei dem kommt ihr das Kaufen. Sie haben nämlich gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass man einfach alles ablehnt. Man muss doch Anknüpfungspunkte an der Realität finden. Ja, und die haben sie dann allerdings auch gefunden. Bloß diese Anknüpfungspunkte, da habe ich dann bei ihrer Äußerung einfach nichts Kritisches mehr vorgefunden, was sie an dieser Realität vielleicht noch ausbessern wollen. Ganz im Gegenteil. Mit jedem Beitrag sind sie gewissermaßen immer parteilicher geworden, sodass ich am Ende schon geglaubt habe, hier spricht der Regierungssprecher von der Frau Merkel oder so etwas. Oder auch der Regierungssprecher von Mr. Bush, George W. Ja, der hat auch gesagt, im Iran sind Diktatoren, das sind Schurken, die müssen weg. In diesem Standpunkt haben sie sich sehr hineinversehen. Und mich wundert, oder wundert eigentlich nicht, dass sie sich dann nicht in den Standpunkt von einem Iraner hineinversetzen können, der sagt, genau weil der Bush wieder so kommt, möchte ich auch gern so etwas Nettes haben, wie der schon hat. Diese, wie sagt man da, also dieses, wie heißt das, Empathie oder so ähnlich, dieses sich hineinversetzen in die Gedanken der Führer, ist ja gesagt worden, ist für sich genommen schon ein schwerer Fehler. Und sie haben dieses sich hineinversetzen in die Gedanken der Führer so praktiziert, wie es sich offensichtlich bei dieser Gedankenfigur gehört, nämlich sehr einseitig. Sie haben sich hineinversetzt in das, was man auf dem Bundeskanzler und so hört. Da hört man zum Beispiel, dass Deutschland der Pionier der Weltrettung bei der Klima, an der Klimafront ist. Und sie haben, dann haben sie also wieder eine Abteilung Wunschkonzert eingelegt und sind dann zu Recht darauf hingewiesen worden, dass auf die Klimakonferenz. Das ist auch eine andere Form, wo die Konkurrenz der Nationen ausgetragen wird. Deswegen will doch auch der Kollege Obama auch hier die Führerschaft wieder übernehmen. Also auf einem Wunschkonzert, naja gut, und dann haben sie uns also präsentiert. Sie sind ein ziemlich narrenloser Parteigänger der hiesigen Verhältnisse und der hiesigen Ideologien. Da bin ich halt jetzt, ob ich da getan zu haben, zu dem Punkt gekommen, das sind lauter logische Schnitzer, also logische Unkosten. Moralisch geht es auch nicht in Ordnung. Da würde ich sagen, das muss doch nicht so sein.
Bitte?
Also, erstens mal habe ich nie irgendwie einen konkreten Parteinamen erkannt. Das ist nicht wahr. Ich habe nur, also ich wusste die Demokratie und die Jahre. Nee, ich habe kein Wissen. Ich habe kein Wissen von der Demokratie. Ich musste erst einmal hören, ob überhaupt erwünscht ist, ob überhaupt Demokratie als ob etwas Positives gesehen wird. Das habe ich bisher immer noch nicht gehört.
So ein Pech aber auch.
Nein,
sagt der Norddeutsche.
Ja, dann ist ja gut, dann weiß ich jetzt.
Ich habe ein paar positive Aussagen zur Demokratie gemacht. Ich habe zum Beispiel gesagt, weshalb Demokratie unheimlich wichtig ist, wenn eine Nation in ihren moralischen Bestand den grausamen Umgang mit Terroristen aufnehmen will. Da ist Demokratie unglaublich wichtig. Es ist wirklich sehr wichtig, dass in der Presse über 3 Wochen lang die Frage ausgebreitet wird, ob ein deutscher Oberst Zivilisten umbringen lassen durfte oder nicht, damit die deutsche Öffentlichkeit endlich mal begreift, dass wir da im Krieg stehen und dass es sich nicht gehört, deutsche Obersten zu kritisieren, sondern bestenfalls den Verteidigungsminister, weil er uns nicht allen rechtzeitig gesagt hat, dass das ein Krieg ist, was übrigens vorher ja niemand gemerkt hat. Also ich bin überhaupt nicht der Auffassung, dass Demokratie überflüssig ist. Ganz im Gegenteil, ich bin der Auffassung, die leistet einen ganz wichtigen Beitrag zur Herstellung der Übereinstimmung zwischen oben und unten. Und wie gut das geht, das kann man gerade in der deutschen Demokratie wunderbar studieren. Das ist meine Auffassung zur Demokratie. Vielleicht ist sie nicht positiv genug, das kann schon sein.
Gut, ob das sozusagen neutral ist, dass man jetzt in neutraler Standpunkt ist und mir vorgeworfen wird.
Nein, ich habe in dieser Frage keinen neutralen Standpunkt.
Naja, ich will das nur mal sagen, weil mir das hier so klar gesagt wurde, das bin ich eigentlich nicht. Das will man ganz klar deutlich machen. Ja. Gerade aus meinem Standpunkt hätte das vielleicht deutlich werden können. Ich bin nur der Meinung, dass auf der anderen Seite, mir wird hier vorgeworfen, logische Sachverhalte nicht zu sehen. Also, wenn man so eine umfassende Analyse betreibt, der gesamten Welt, und dann darin so gut wie ausnahmslos das Verhalten der Amerikaner vorkommt.
Das war halt mein Thema, ja, in Gottes Namen. Ja. Das finde ich einen merkwürdigen Vorwurf.
Ja, dass man dann einen Hinweis auch mal gibt, einen kompetenten Hinweis auf andere mögliche Verbindungen. Da weiß ich nicht, ob man das sozusagen als völlig neutral und völlig analytisch richtig und logisch einwandfrei kennzeichnen kann. Ja, also wir jetzt hier für die logische.
Ich glaube, Sie.
Sie stehen auf dem Standpunkt sozusagen, die Analyse ist völlig richtig gewesen. Sie sind im Besitz der Wahrheit dieser Analyse über die Weltgeschichte. Könnte genauso gut jetzt kommen und sagen, ja, Marx ist jetzt hat die richtige Analyse der Weltgeschichte vorgenommen und die Akkumulierung des Kapitals vielleicht nicht eingekommen, aber ist die richtige. Ich meine, diese Wahrheits- und Logik-Sachen einen so hier runtergehalten in der Diskussion, also schon mal ziemlich hart. Ich meine, gut, das war nicht der Redner, das war so wie das und ich kann also nicht so ganz ganz schnell. Aber man muss ja nur nicht ich gebe das gerne zu, dass das nicht erwartet werden kann, dass man sozusagen Gegenmodell grundsätzlich dann eine Kritik üben kann, wenn man kein Gegenmodell hat. Das gebe ich ja zu. Ja, das ist ja völlig richtig. Weil bei einem daraus sozusagen logische Inkonsequenz oder was zu konstruieren ist. Also merkwürdig, wenn man so sagt. Ja, vorsichtig gesagt, weil man ja auch nicht ansatzweise ein Gegenmodell sieht. Jetzt haben Sie wieder, an dieser Stelle haben Sie wieder sozusagen, ich will mal sagen, aus der Erfahrung der Geschichte, vielleicht gesagt, ja, der Kapitalismus im Marsch ist. nicht so ganz, das, was der Marx gesagt hat, das ist also nicht so ganz zwingend, dass der Kapitalismus an sich selbst zugrunde geht, und es muss sich dann auch nicht behaupten, sozusagen. Das haben Sie dann mal zwischendurch bemerkt. Aber diese wirkliche Stellungnahme ist dann für mich nicht logisch klar, dass ich sich das Verhältnis ist. Vor allen Dingen auch, also ich will mal so sagen, ich sehe Russland behandelt darauf im Verhältnis zu Amerika. Die Russen sind immer die Empfänger, die die nachziehen müssen, die sozusagen.
Und müssen war überhaupt nicht die Rede. Müssen war überhaupt nicht die Rede.
Anspruch der Amerikaner.
Ich muss Sie mal unterbrechen. Erstens war bei mir von müssen überhaupt nicht die Rede. Zweitens merke ich jetzt, dass Sie eine ganz grundsätzliche Verwechslung machen. Ich habe nicht über Schuldfragen geredet. Ich habe nicht darüber geredet, welche Macht ist an der gegenwärtigen Weltlage schuld. Das höre ich raus, sowohl aus der Kritik, ich hätte andere Verwicklungen nicht erzählt, hätte es ja noch länger gedauert, als auch, so schon lang genug, als auch aus dem, ich hätte quasi den Russen eine Notwendigkeit bescheinigt, wo ich den USA quasi, wo ich gesagt habe, die USA sind sozusagen der maßgebliche Vorantreiber. Das ist wirklich eine Fehlwahrnehmung dessen, worüber ich geredet habe. Ich habe nicht sagen wollen, das sage ich hier nochmal, weil das, glaube ich, ziemlich wichtig ist dafür, für die Frage, wie legt man sich die Weltpolitik vor. Ich habe nicht überhaupt nicht drüber reden wollen, über moralische Zuweisungen von Schuld oder Nichtschuld an der gegenwärtigen Welt. Das war nicht mein Thema. Sondern ich habe sagen wollen, was sind die Interessen und Ziele und Kriterien der amerikanischen Weltpolitik und wie stellen sich andere Staaten, und ich habe sogar am Anfang ausdrücklich gesagt, weil sie haargenau die gleichen Interessen verfolgen wie die USA, wie stellen die sich dazu? Ich habe also die Welt nicht sortiert, eben die einen machen und die anderen reagieren bloß oder die einen sind schuld und die anderen sind dadurch entschuldigt, dass sie nachziehen. War nicht meine Rede und so habe ich die ganze Sache auch nicht dargestellt. Das ist, wie gesagt, das fällt für mich im Grunde unter das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Betrachtung der Welt unter dem Gesichtspunkt, die Politiker dieser Welt und die Staaten dieser Welt in irgendeiner Weise dann doch in Gut und Böse aufteilen zu wollen. Und diejenigen, die gut sind, kriegen immer für das, was sie tun, eine Entschuldigung und die Entschuldigung heißt, die wollten das eigentlich immer gar nicht, die mussten das ja, weil die anderen haben sie gezwungen. Während diejenigen, die man für böse hält, immer das Attribut bekommen, die haben das angezettelt, weil sie falsche Interessen verfolgen. Diese Sortierung wollte ich genau nicht machen und insofern, wie gesagt, ausdrücklich nein, ich habe nicht gesagt, die Russen mussten. Ich habe gesagt, die haben das getan und ich habe auch gesagt, warum und was ihre Berechnungen dabei waren. Also das Problem gibt es nicht. Wer ist schuld? Das halte ich für eine nicht korrekte Wiedergabe dessen, worum es überhaupt geht an der Front.
Ich könnte Sie tun, der Dozentin insofern ein bisschen vielleicht kritisieren, ganz nicht umfassen, nur mit einer einseitigen Darstellung, was Amerika angeht. Das Thema der Anstellung ja ihrer Sicht, ihre Theorie zu dem ganzen Obama-Politik. Und nicht die vollkommen umfassende Darstellung aller theoretischen Ansichten inklusive der Alternative, die wir jetzt folgen lassen. Also die Kritik, wenn Sie jetzt üben wollen, die wird uns sicher schon darauf beziehen, was das Thema war und was der Analysegegenstand war und nicht irgendwelchen neuen Themenfelder aufmachen, die noch gar nicht besprochen wurden. Also wenn Sie meinen, dass die Analyse, dass Sie dazu gar keine Kritik haben, aber wenn Sie meinen, dass Sie nicht woanders passend sind, dann müssen wir das vielleicht an anderem Tag besprechen oder mal anders besprechen. Aber jetzt nicht nachhinein aufbauen und das als Kritik der Analyse darstellen.
Ich kann es nur nochmal sagen, ich habe das Problem nicht, weil es mir nicht darum geht, verschiedenen Staatsgewalten Plusse und Minusse zu verteilen. Das ist halt nicht mein Thema. Die kriegen alle ein Minus.